Hallali ist das Magazin für Jagd, Natur und Lebensart, das in keinem Jägerhaushalt fehlen darf. Das Herausgeber-Ehepaar Ilka und Oliver Dorn hat sich mit Haut und Haar der Jagd verschrieben. Mit der Hallali zeigen sie dem interessierten Leser viermal im Jahr, wie schön und leidenschaftlich die Jagd sein kann. Das Gleiche schaffen sie in ihren beliebten Reisefilmen auf dem Hallali-YouTube-Kanal. Hören Sie jetzt den Hallali-Podcast, moderiert von mir, Jagdjournalist und Filmemacher Ralf Bonnekessen. Herzlich willkommen beim neuen Hallali-Podcast. Diesmal bin ich zu Gast, geografisch weiß ich das gar nicht so genau, in Nähe Göttingen.
Südliches Niedersachsen.
Südliches Niedersachsen. Und zwar geht es heute um das Thema Nachsuchen. Und ich habe mir einen ganz besonderen Gast gewählt, beziehungsweise ich bin ja hier Gast, also ich bin ja bei dir zu Hause. Danke, dass ich bei dir sein darf, Björn Eberwien.
Herzlich willkommen. Gerne, Ralf. Wie immer.
Wunderbar. Nachsuchen ist dein Thema. Damit wir kurz reinkommen, erzähl mal bitte, wer bist du?
Ja, mein Name ist Björn Eberwien. Ich führe jetzt seit fast 40 Jahren Schweißhunde. Wir führen zurzeit zwei bayerische Gebirgsschweißhunde. Ich bin als Dozent auch noch tätig an der Forstlichen Fakultät, an der HWK in Göttingen halt. Bin mit im Beirat für Club für Bayerische Gebirgsschweißhunde. Dort im Beirat bin ich der Gruppenobmann für die Arbeitsgruppe Roter Gebirge und betreue dort die Rennländer Nordrhein-Westfalen und Hessen. Und eben, wie gesagt, auch als selbstständiger Dozent unterwegs, parallel noch mit zu unserer Jagdhundeschule, die ich zusammen mit meiner Frau betreue oder führe, eben die Jagdhundeschule Iris Eberwien. Mhm. Und bei uns geht eben alles rund um die Jagdhunde, wobei natürlich ein Schwerpunkt sind eben die Schweißhunde.
Ja, okay. Also, aber Hunde auf jeden Fall, Hunde sind definitiv euer Leben mittlerweile.
Hunde sind unser Leben.
Ja, ihr habt so ein U-Turn wäre falsch, sondern ihr habt tatsächlich euer Leben geändert und lebt jetzt im Grunde für das Hundewesen.
So ist
das. Was hat sich da getan? Oder?
Da hat sich einiges getan. Also wir sind schon immer sehr affin gewesen in der Hundeausbildung und auch für die Jagdhunde auch schon immer gelebt, auch sehr früh halt schon. Und haben jetzt in der Tat eben vor 4 Jahren gesagt, wir machen jetzt einen entscheidenden Schritt in unserem Leben. Also das alte Berufsleben wirklich in Gänze aufgegeben. Und widmen uns jetzt nur noch eben der Jagdhundeausbildung und eben der Schweißhundeführung.
Ja.
Und meine Frau hat ja auch noch vorher eben auch noch Weimaraner gezüchtet, züchtet jetzt noch Parson Russell Terrier. Und jetzt heißt es eben alles rund eben um den Jagdhund.
Ja, spannende Geschichte. Also ich kann das bestätigen. Ich bin ja mal ein paar Tage mit euch mitgegangen und bin dann erschöpft zu Hause ins Bett gesunken. Also man muss dazu sagen, der Björn hat auf jeden Fall eine herausragende Kondition. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass du nahezu jeden Tag unterwegs bist mit den Hunden.
Also das ist in der Tat so. Also wir haben die letzten Jahre im Schnitt immer rund 400 Einsätze, die wir mit unserem Hund haben, halt eben primär natürlich alles eben sind die Schweißarbeit, die Nachsuchentätigkeiten, wo wir da unterwegs sind. Und es ist ja so, dass man, wenn man sagt, das Jahr hat ja nur 365 Tage und man kommt auf 400 Einsätze, dann ist es jeden Tag eine Suche. Aber es ist natürlich auch so, dass es eben Suchen gibt. Also dazu gehören ja auch die Kontrollsuchen. Also, aber trotzdem müssen wir fahren dorthin, wir machen den Hund fertig, lassen den Hund suchen, ob er irgendwas findet oder nicht findet. Es gibt auch einen Einsatz, aber es gibt eben auch Nachsuchen, die können auch eben noch 2 und 3 Tage dauern. Und es gibt aber auch Nachsuchen, das weiß man selbst, hat man so Tage, da läuft es fürs Wild eben nicht so gut, für uns umso besser, letztendlich natürlich fürs Wild auch, wenn man dann doch eben auch 2, 3 Suchen an einem Tag abarbeiten kann halt eben. Ne? Ja. Weil es eben dann doch eben nach sehr kurzen Riemenarbeiten oder bei uns eben die freie Suche, aber eben dann, wenn man so ein Stück kommt, gibt es eine schnelle Hatze und kann es binden und man kann es schnell erlösen.
Muss man da so ein bisschen verrückt sein, um das zu tun?
Also ich hatte, mein allererster Hund war eine Dachsbracke. Und da gibt es so einen schönen Spruch, den wir uns immer gesagt haben, hast du eine Macke, kaufst du dir eine Bracke. Und ich habe mich jetzt noch nicht umfirmen können auf die Schweißhunde, aber du musst schon verrückt sein. Du kannst es keinem normal denkenden Menschen erklären halt, die Arbeit, die man macht, auch in der Intensität, wie wir sie betreiben. Das sind dann einfach also so Sachen, die einen natürlich dann auch bewegen. Also man muss da ein bisschen weiter ausholen. Es muss erstmal natürlich, um so etwas umsetzen zu können, auch diesen Schritt machen zu können, es ist immer so, die Familie muss mitspielen. Dann habe ich das große Glück, dass ich eine gleichartige Frau gefunden habe, die das voll mitzieht, aber die Kinder müssen es auch mitmachen. Die Familie auch, aber auch die Freunde. Also kommt eine Einladung, dann wissen sie halt, wenn sie Iris und Björn einladen, Ja, wenn wir Glück haben, kommen sie. Wir laden sie aber trotzdem wieder ein, wenn sie nicht kommen. Ja, warum? Wir melden uns aus dem Busch und sagen, du, es dauert länger oder die Hunde sind noch unterwegs. Aber was einen dann doch viel mehr irgendwann bewegt, ist dann so die Situation, dass das einem zu erklären ist, dass man ja ein liebgewonnenes Familienmitglied einsetzt, um krankes Wild zu erlösen und dem zu helfen halt. Oder eben natürlich auch Menschen zu helfen, denen was verloren gegangen ist. Ich will es mal so formulieren halt. Aber primär natürlich setzen wir unsere Hunde ein. Ich sag mal, ist ja nicht immer nur eben ein schwächeres Stück Wild, was der Hund eben, wo er mit fertig wird, sondern es ist eben auch der starke Hirsch, der starke Keiler, der auch mal sagt, wir diskutieren nochmal, bevor die Suche hier beendet wird. Und wir erwarten von unseren Hunden, die wir also lieb gewonnen haben, wir setzen sie auf Wild ein, auf wehrhaftes Wild ein, dann dieses Wild so lange zu binden und dran zu bleiben, bis wir kommen, auch mit der Gefahr, dass wir abends ohne Hund nach Hause zu kommen. Wir lassen das Monetäre mal außen vor, das kannst du keinem erklären. Ich sag immer so lapidar, wenn du reich werden willst, wirst du einfach Schweißhund führen, wirst du Millionär. Aber hier geht es ja auch noch um den Hund, den einzusetzen und dann zu sagen, also wir kommen heute Abend wahrscheinlich ohne Hund wieder. Das kannst du keinem Normaldenken erklären. Ich habe es jetzt nicht so beschrieben, ja, du musst ein bisschen verrückt sein. Möcht.
Es gibt ja immer den, es gibt ja auf der einen Seite immer den, die Motivation ist falsch, sondern das Ziel, was man so nach außen propagiert. Und wir machen das natürlich für den Tierschutz und so weiter. Aber ich weiß ja auch als Jäger, es gibt immer eine tiefere Motivation. Wo liegt die bei dem Nachsuchen
Also
gespannt?
wenn ich jetzt ganz von oben an der Spitze anfange, ist es einfach natürlich ein größtes Grad der Zufriedenheit, den man erreicht, natürlich, wenn man das Stück erlösen konnte, um die Schwere der Verletzung dann erst erfährt, wenn man am Stück ja letztendlich steht und weiß genau, dass das Stück verendet wäre, also wenn man es nicht hätte vorher lösen können. Aber es war von Anfang an eigentlich diese Motivation, ist einfach, ohne jetzt gleich diese Anerkennung damit spüren zu wollen, halt, die man ja doch dann wieder fährt, halt eben, ne? Aber es war die Art des Jagens. Also ich habe das eben sehr schnell gelernt, dass die auf dem Hochsitz sitzen und dann wechselt dann das Wild an und man schießt dann. Das hat mir nicht diese Zufriedenheit gegeben. Das war vor 40 Jahren auch noch spannend, weil vor 40 Jahren haben wir mindestens 14 Tage sitzen müssen, um ein Schwein zu kriegen. Wenn du ein Wildschwein geschossen hast, warst du der Held. Das ist heute anders. Auch Technik, das ist ein ganz anderes Thema. Aber es war die Art des Jagens, dieses Zusammenspiel mit dem Hund, weil ist eine Symbiose. Wenn das also eine gute Symbiose ist, ist einfach ein Band, was da existiert. Und die Art des Jagens, das Körperliche noch mit dabei. Ne? Also die körperliche Anstrengung und dann letztendlich natürlich auch, ja, ich sag's auch mal so ein bisschen: sitzt du auf dem Hochsitz, der Keiler wechselt aus. Wir nehmen jetzt mal den Keiler, weil eben doch immer noch das Wehrhaftste ist. Wir reden noch nicht von Wolf und Luchs nachsuchen halt. Wobei Rehwild und Rotwild auch schwierige Nachsuchen und gefährliche Nachsuchen sein können, wissen wir alles. Aber der Schuss sitzt so nicht da, wo man sich wünscht. Der geht mit einem Laufschuss ab und wir wissen genau, okay, nach 3 Kilometern sitzt er im Miskanthus drin, er sitzt im Schwarzhorn drin und da geht es dann rein. Und der Keiler sagt nicht, wir diskutieren erst, sondern er kommt. Und dieses, ja, letztendlich auch Adrenalin gehört auch mit dazu, muss man einfach so ehrlich dazu sein, wie es ist.
Ja,
Ne?
das ist ja kein Problem.
Ja.
Das ist ja auch wirklich, das kennt auch jeder. Die meisten oder viele verhalten sich in dieser Situation anders. Also sie weichen dieser Situation aus und einige wenige suchen sie. Und nein, aber diesen Thrill, den kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, der das halbwegs mal miterlebt hat. Und was ich auch, also diese wenigen Erfahrungen, die ich selber gemacht habe mit einem kleinen Dackel, ist ja auch eine Bracke. Das ist einfach so, dass es gibt ja keine ursprünglichere Jagd. Das ist halt also das Tolle, finde ich einfach, wenn man es reduziert. Man kann ja theoretisch auch ein GPS weglassen und man kann ein Funkgerät und Handy und alles Elektronische weglassen. Und dann ist es wirklich nur noch der Hund und der Mensch dahinter. Und so ist es ja im Grunde seit Hunderten und vielleicht auch seit Tausenden von Jahren schon.
Es ist die Art des Jagens. Und wenn du dann natürlich dann solche Erlebnisse hast, wo dann durchaus, also das Längste war eben, also in der Tat jetzt eben über 33 Kilometer, also es ging über 2 Tage, diese Nachsuche, die du dann mit Erfolg abschließt, ist es natürlich das Gesamte, was dazugehört. Die Anerkennung, die man natürlich dann auch wieder bekommt. Klar, wir haben uns schon öfter jetzt so in den privaten Gesprächen und so unterhalten, auch Anerkennung ist Grundbedürfnis. Aber es ist schon nochmal eben, also diese Zufriedenheit mit dem Hund, da was man dort erreicht oder erreichen kann, Das ist schon phänomenal, auch wenn man dann sieht, wie diese Hundearbeit ist. Und vor allem, was du ja auch da mitbekommst, ist, wie zieht das Wild?
Ja.
Also du als Schweißhundeführer kommst ja in Gebiete rein, wo du ja sonst als Anführungszeichen normaler Jäger nicht so hinkommst. Du kommst immer in die Einstandsgebiete. Es gibt Sterbekammern. Und da hast du ein Wildvorkommnis und auch ein Verhalten des Wildes, was eben nicht alltäglich ist. Das sind alles so Sachen, die da eben mitspielen, ne?
Sterbekammer, den habe ich noch nicht gehört, den
Noch
Begriff.
nie gehört. Das ist
Nee.
also in der Tat so, wenn du, es gibt ja Reviere, wo man einfach schon viele Jahre unterwegs ist und man, die sind mit einem zufrieden und sagt, Mensch, wenn wir ein Problem haben, dann rufen wir Björn an. Und dann kommen wir und dann hast du so Gebiete, da ziehen die immer wieder hin. Also es gibt also wirklich, gerade wenn du es bei stärkem Rotwild und gerade bei stärkem älteren Schwarzwild,
Ja,
sofern es das ja noch heute gibt,
genau.
hast du Gebiete, wo du sagst, es geht in die Richtung, dann kannst du in der Tat Schützen vorstellen und in dem Bereich kommt es meist zum Finale. Also das
Ja.
ist dann echt ein Gebiet, wo sie sich immer wieder einstellen und dann zum Sterben.
Könntest du das irgendwie festmachen, warum die sich jetzt ausgerechnet das aussuchen? Ist das
Also
eine von Menschen gemiedenes Areal oder ist oder
das spielt eine große Rolle, mit Sicherheit, das ist
ja.
genau schon gut wiedergegeben, weil natürlich da Ruhe ist. Die
Ja.
brauchen dann einfach Ruhe, die wollen dann nicht nochmal noch dreimal aufgemüdet werden mit ihren Schmerzen. Aber der Sem Ayers, der hat das oft in seinen Büchern beschrieben, dass auch gerade wenn so Lektasezeit ist, dass die dann gewisse Areale haben, wo sie zur Akelei ziehen, halt eben, nicht? Also wie die Hasenapotheke.
Ja.
Und eins ist etwas, was man aus Erfahrung ganz klar sagen kann, wo Weidenröschen stehen.
Ja.
Das scheint so irgendwie so einen Kühleffekt zu haben, dass wenn du nach 3, 4 Kilometern in einen Bereich kommst, wo du von Weiden schon sagst, oh, guck mal hier, Weidenröschen vielleicht, dann kannst du schon sagen, Achtung, da sitzen die unheimlich so gerne drin. Also die scheinen schon auch zu wissen für sich, das hilft mir in der Tat.
Instinktiv dann,
Ja,
ja.
genau.
Ja, genau wie sie ja im Grunde oft auch dann Wasser aufsuchen, ne? Also wenn sie anfangen, Fieber zu bekommen aufgrund oder
Genau.
aufgrund der Wundentzündung, dass sie dann versuchen, das zu kühlen irgendwie, ne? Das ist ja auch irgendwie
Das
instinktiv.
hast du ja auch ganz instinktiv, gerade eben bei Schüssen, wenn es gerade in Sommermonaten sind, so weiche Schüsse sind.
Ja.
Aber selbst auch im Winter, wenn dann schon länger bei einer Drückjagdsituation das Stück länger schon gejagt wurde, und du dann einen weichen Schuss hast, dass die sehr schnell sich in die Sohle legen oder in eine Pfütze, eine Trawle legen, um ihren Bauch zu kühlen halt, ne?
Ja.
Weil es einfach Schmerzen bedeutet und wir würden
Ja.
es ja nicht anders machen halt, ne?
Ja, klar. Gehst du selber überhaupt noch jagen?
Gar nicht mehr.
Ne?
Mir tut das Wild leid. Ich gucke sehr gerne an, ich führe sehr gerne Gäste, wenn mich einer fragt, sagt Jungjägerinnen oder Jungjäger halt, die dann eben sagen, Mensch, mir fehlt die Erfahrung, würdest du mitkommen? Oder gerade beim Rotwild ja halt eben dann doch noch eben wegen der Altersklassifizierung, das mache ich sehr, sehr gerne. Diese Frage kriege ich öfter gestellt und wir haben jetzt mal eben geguckt, also das letzte Stück vom Hochsitz habe ich 2008 geschossen, ein Schmaltier, damals noch mit meinem damals jungen Schweißhund, und das war das letzte Mal, wo ich aktiv wirklich selbst gejagt habe.
Ja, okay. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch Probleme gibt, oder? Also wenn du ja innerhalb der Jägerschaft, wenn du mit einem Jäger
Also,
diskutierst und so nach dem Motto, der geht jetzt gar nicht mehr, ist gar nicht mehr einer von uns, ist das ein Problem?
ich sag's mal so, dadurch, dass ich in den Bereichen, wo ich bin, nicht ganz unbeschrieben bin, ist es so, also da hört man schon mal auf den. Ich kann mir auch schon das eine andere, auch schon die eine oder andere Kritik schon mal erlauben, halt eben an irgendwelchen Jagdstrategien. Das nimmt man mir dann nicht übel, wenn man sagt, okay, den brauchen wir nochmal, weil ich habe das große Glück, bislang immer gute Hunde gehabt zu haben und habe sie auch noch. Ich hatte früher das Problem damit, weil ich kein Alkohol trinke, kein Kaffee, kein Tee, kein Alkohol, keine Zigaretten. Und vor 40 Jahren, wenn du dann nicht was mit Tod getrunken hast oder ein dreifaches Horido und solcherlei Sachen nicht mitgemacht hast, da wurdest du ganz schnell, ich wollte jetzt mal sagen, evakuiert, da wurdest du extrahiert, kann man schon sagen. Und da gab es wirklich Probleme mit. Da musste man sich behaupten. Da musstest du wirklich durch Leistung nicht behaupten, dass du wahrgenommen wirst. Aber da war ich schon früher eben einer, die mich kennen. Ich bin immer schon als Treiber. Also ich bin als Neunjähriger, hat man mir einen Haselnussstock in die Hand gedrückt und einen Dackel an die Hand. Und dann waren in einem arrondierten Waldgebiet, saßen die Schweine drin. Und das war ja früher, wenn die Schweine man ausgenäut hat, oh, die Schweine sitzen fest, dann wurde das ganze Dorf mobilisiert. Da wurde ich alleine reingeschickt als Neunjähriger. So, und da war ich dann eben schon so kein Unbekannt. Aber ich musste mich schon behaupten, ne? Also wenn du nicht trinkst, das ist dieses Klischeehafte, ja. Es war schon so. Heute ist es einfach so, weil du natürlich, wenn du es 40 Jahre machst, hast du eine Erfahrung, wo ich auch merke, dass ich doch ich hoffe, ich mache es auch nicht ganz so schlecht, das wiedergeben kann. Also ich bin ein Mensch, der sehr gerne die Erfahrung teilt und sagt hier, diese Fehler müsst ihr nicht auch machen. Und du, wenn du da bei tagtäglich draußen bist, unterwegs bist, mit dem Wild unterwegs, bei Wind und Wetter, weil die Nachsuchung fällt ja nicht nur bei gutem Wetter an, da hast du schon Erfahrungsschatz, wo dann doch viele auch drauf zurückgreifen können. Ne? Und wenn du nur abends aus der Nachsuche zurückkommst, du rufst die Reviere an, wo du durchgekommen bist, wo du gesetzlich zu verpflichtet bist und sagst, Mensch, August, ich bin heute bei dir durchgekommen. Ich muss sagen, da oben stand der 18-Ender, den habe ich gesehen, der hat dann noch gemeldet. Die sind dankbar und abends sitzen alle draußen auf den 18-Ender.
Ja, auch wenn du ihn nie gesehen hast.
Auch wenn ich nie gesehen hätte.
Sehr cool.
Ja.
Kann das sein, dass das Nachsuche so ein bisschen ein jagdlicher Trend geworden ist?
Bedauerlicherweise ja. Das ist etwas, was wir in unserer Jagdhundeschule so wahrnehmen, weil wir ja alle Rassen ausbilden.
Ja.
Und wenn wir dann eben zusammen dann, sag ich mal, letztendlich so dieses Warm-up machen, sagen so, was habt ihr vor, welchen Hund habt ihr, was sind eure Ziele, eure Wünsche halt, wie auch immer. Egal welche Rasse es ist, Schweiß. Ob es der Tackle ist, ob es der Terrier ist, ob es ein Apportierhund ist, ein Vorstehhund, immer Schweiß.
Aber gut, vielleicht sind sie auch deswegen gerade bei dir, weil sie dich über die Nach- oder als Nachsuchung gespannt kennen, dass sie sagen, da gehe ich hin zur Hundeschule und das, weil ich Schweiß machen will?
Nein? Erst in der zweiten Instanz, wenn sie durchgefallen sind, dann sagen sie, oh Mensch, der Björn macht doch. Prima, muss ich sagen, ist das Aushängeschild meine Frau, weil die einfach sehr, sehr gute Erfolge hat, da die Hunde durchzuführen. Schon, ich hätte fast gesagt, fast alle Rassen, das ist natürlich jetzt übertrieben, durchgeführt hat, auch VGP eben komplett durchgeführt hat und mit sehr guten Erfolgen. Also so eine Reputation, die man dann auch benötigt. Aber dieser Schweiß ist etwas, was ich immer sage, wenn man als Schweißhundeführer irgendwo gelistet ist, die Rasse ist ja noch sekundär, aber du bist als Schweißhundeführer gelistet, dann hat man das Gefühl, dann bist du im Olymp. Kein anderer Hund ist mehr so wichtig oder Hundeführer. Ich erkläre es immer so, es fängt morgen schon an, wenn die Stöberhundleute mit ihren Hunden kommen, mit einem, mit zehn, wie auch immer, und abends liegen 80 Stück Schalenwild, ist der Jagdherr zufrieden. Ja, danke der Stöberhundgruppe. Kommt dann aber ein Björn Eberwien, hat dann an diesem Tag noch den 20-Ender gefangen. Ja, also aber noch einen besonderen Dank an den Schweißhundeführer, ne? Der den 20-Ender bekommen. Aber was die Stöberhunde vorher geleistet haben, um diese 80 Stück Wild da zu haben, spricht kein Mensch von. Ja, das muss ja so sein. Nein, das muss nicht so sein. Und dann sage ich immer eine Geschichte, die mich immer noch so bewegt und berührt, ist, weil wenn du Schweißhundeführer bist, dann du stehst dann morgens in der Reihe, bist Schweißhundeführer, bist du der Held. Dann bist du der Beste. So, aber eine Niederwildjacht, wo du siehst, das ist mir so gegangen, da war ich am rechten Flügel der vorletzte Mann, der äußere Mann, immer einer mit Hund. Junger Mann mit seinem Drahthaar. Kesseltreiben war kurz vorm Ende und ein Hase steht noch auf, wird noch drauf geschossen und du siehst, der hat ein paar Schrote abbekommen, typischen Randschrote. Der Hase verschwindet in der Ferne, wo du also Montag sehen kannst, wer Samstag zu Besuch kommt. Der rechts außen macht der junge Mann macht seinen Hund los. Der Drahthaar verschwindet. Treiben war zu Ende. Komm, Björn, wir wollen weiter, du sollst ja noch was erleben. Auf zum Nächsten, der wartet auf seinen Hund. Ich sage, ja, ich warte mit ihm. Und ich möchte einfach sehen, was passiert. Da haben wir nur 20 Minuten gestanden und es passierte die lange Zeit nichts und aus der Ferne kam plötzlich der Hund. Und der lief irgendwann unrund, je näher er kam und dann konnten wir sehen, er brachte den Hasen. So, und wenn du dann noch zurückfährst und an Landwirten vorbeikommst, die halten an und sagen, Jungchen, war das dein Hund? Der ist ja durch die Priele, der Hase, wo der lang geflitzert, der hat nicht aufgegeben, bis er ihn hatte. Was steht das einer Nachsuche nach? Also da kriege ich heute noch Gänsehaut. Oder wenn du bei der Entenjacht, wenn die Enten tauchen, wenn sie geflügelt sind und Hunde es schaffen, beim Abtauchen noch kurz unter Wasser selber zu gehen und schaffen, unterm Wasser die Ente zu greifen. Klar, gehört Glück dazu. Gehört auch bei der Nachsuche, wenn wir auch ehrlich sind. Was steht das im Schweißhund nach? Aber leider ist es so ein Trend. Jeder möchte. Und man muss da wirklich sagen, ich wiederhole mich immer wieder, du kennst den Spruch schon langsam, jetzt sagt er hoffentlich ihn doch wohl jetzt auch nicht hier in das Mikro, doch ich tue es wieder, Ralf. Die Entwicklung eines Volkes kannst du daran messen, wie es mit den ihnen anvertrauten Tieren umgeht. Und da ist es dann eben einfach so, dass man sagen muss, wenn einer, der als Schweißhundführer gelistet ist oder gerufen wird, egal mit welcher Rasse, aber er sagt, das Stück ist nicht zu bekommen, dann hat er eine solche Verantwortung, in dem natürlich A, der Kreatur gegenüber, die vielleicht doch da irgendwo sitzt und schwer krank ist, oder aber eben natürlich auch den Menschen gegenüber, denen das Gefühl gibt, jawohl, das ist nicht zu kriegen, ich habe alles dem Gesetzestext Genüge getan, aber es ist doch zu kriegen, weil denen einfach die Erfahrung fehlt. Und das ist, wenn ich ein Formel-1-Rennen fahre und neben mir startet Schumacher, heute nicht mehr, aber eben, wer auch immer, Vettel, dann lachen die, werde ich wahrscheinlich gerade mal so die Runde schaffen. Aber es gibt eben einer, der es dann noch was anderes noch mehr schafft. Und darum kann ich immer nur sagen, bitte, das ist eine spannende Jagdart, aber es ist einmal ein Leid eines Tieres hängt da hinten dran. Und darum darf das jetzt wirklich keine allgemeine Befriedigung sein, sondern das sollte man Spezialisten doch bitte überlassen. Oder aber zumindest dann zu sein, okay, der Eberwicht kann jetzt viel dem Herrn Bonnekessel hier ins Mikro sagen, aber ich mache es trotzdem, weil ich darauf Interesse habe, ich möchte es dann und zumindest die Größe haben, sagen, okay, ich komme hier nicht weiter, dann bitte noch wen anrufen, der es dann vielleicht öfter macht.
Ich wollte gerade sagen, also ich würde das gar nicht, würde das jetzt aus meiner Sicht gar nicht unbedingt einschränken, sondern es geht ja immer darum, und zwar in jeder Disziplin, vom Bauhund über den Vorstehhund bis zum Nachsuchenhund oder beziehungsweise dem Menschen dahinter auf der anderen Seite des Riemens, dass er sich und seine Arbeit mit dem Hund und den Hund gut einschätzen kann und einfach entscheidet, so, das ist jetzt für meinen Hund einfach zu viel oder für mich zu viel, jetzt brauche ich jemanden, der das vielleicht besser kann. Und das ist, glaube ich, das ist ja dann eine Charakterfrage und da sind wir, glaube ich, ganz tief in der Philosophie. Ich glaube, das ist etwas, was das ganze Leben betrifft, ne? Dass es das einfacher macht, wenn die Leute sich richtig einschätzen.
Der Nietzsche hat in seiner Zarathustra, wer es gelesen hat, Zarathustra, genau, mal geschrieben, der Mensch hat die Entwicklung vom Wurme zum Menschen gemacht. Vieles in ihm ist noch Wurme. Jetzt sind wir in der Philosophie, ne? Da wollen wir nicht hin, oder?
Naja, wenn es passt, warum nicht? Aber was würdest du denn sagen? Ich meine, es gibt ja Leute, wir brauchen ja immer wieder fähige Leute, die dann weitermachen mit der Nachsuche. Du hast ja auch immer wieder Leute, die dann bei dir mitlaufen und irgendwann dann alleine mit dem Hund sind. Für wen ist denn das, oder wer ist denn dafür geeignet? Oder wer sollte denn das ernsthaft in Erwägung ziehen? Die Nachsuchenarbeit.
Das ist ein Thema. Weißt du, da kann morgens einer vor dir stehen, den du nie auf der Karte hättest, nie auf dem Bildschirm. Und er entwickelt sich dermaßen, weil er sagt, er ist soweit. Das sind so viele Faktoren.
Aber man muss auf jeden Fall also schon mal beruflich sehr flexibel sein.
Also da fängt es eigentlich mit an. Ich sag mal, die beste Erfahrung hat man gemacht, wenn man es, weißt du, ich hole dir mal auch da ein bisschen aus. Es gibt so ein paar Berufe, die kannst du natürlich lernen, aber du wirst nie so gut wie einer, wenn er damit groß geworden ist. Landwirt. Es gibt Landwirte, du wirst nie einen Landwirt finden, der sagt, jawohl, alles prima, der hat immer was zu klagen halt, ne?
Das wäre kein Landwirt.
Genau so ist das. Aber es gibt Landwirte, die haben immer gute Ernten. Wenn andere schlecht ist, die haben trotzdem noch was. Gastwirte, die wissen immer irgendwie, ihren Tresen voll zu kriegen. Das sind so Berufe, die leben dafür, die sind da groß geworden. Bei so manchen Gastwirten weiß man vielleicht auch, oh, jetzt hat er mich aber so ein bisschen betuppt, aber man gibt es ihm gerne, weil es einfach, das gehört mit dazu, das passt alles, das Ambiente und es läuft. Schweiß und Führ, da wächst man irgendwo rein. Also wie gesagt, seit meinem 9. Lebensjahr laufe ich im Wald und seit meinem 16. Lebensjahr führe ich rote Hunde mit und laufe da hinterher. Das sind so Sachen, da wirst du für geboren. Also, wenn es heute so ist, was man natürlich heute braucht, und früher war es ja der Klassiker, wer hat den Schweißhund geführt? War der Förster. Irgendwo. Oder ein angestellter Jäger, Berufsjäger halt. Ja, Berufsjäger, aber muss ich sagen, für unsere Breitengraden hier oben im Norden, letztendlich, sage ich mal so, war es ja mehr so in den Bergen halt, wo die Berufsjäger viel, viel präsenter waren als hier bei uns. Wann gab es bei uns denn hier Berufsjäger? Das waren mal gewisse Eigentümer, die dann eben das hatten, ja, aber es war die Ausnahme. So, aber sonst in den Bergen halt eben, da war es gang und gäbe und die hatten eben diese Schweißhunde. Heute ist es eben so, dass das, also du brauchst natürlich eine größtmögliche berufliche Flexibilität oder eigentlich, sage ich mal, Familie. Also alte Schweißhunde führen, alte, die haben ja immer sowas gesagt, zu Wertigkeiten im Leben. Björn, als erstes kommt die Familie. Dann kommt der Beruf und dann alles andere. Kann man mal so über nachdenken, kommen auch wieder ins Philosophische halt rein. Aber es ist natürlich so, du brauchst größtmögliche berufliche Flexibilität, wenn du berufstätig noch bist. Wenn du natürlich erst mit im Rentneralter anfängst, fehlt dir die körperliche Fitness logischerweise. Also berufliche Flexibilität, das heißt, wenn du jetzt natürlich dreimal angerufen wirst als Newcomer in dieser Branche, der jetzt Fuß fassen möchte, hat einen Hund, der geprüft ist, so und dreimal sagst du aber ab, weil es beruflich nicht geht. Und die Nachsuchen fallen ja leider nicht nur freitags von 13 bis sonntags 13 Uhr an, sondern die fallen oder können tagtäglich anfallen. Wen rufen wir dann eben nicht mehr an? Den, der mir dreimal abgesagt hat. Suche ich erstmal andere Nischen oder andere Hundeführer und die können plötzlich, also bist du irgendwie auf einer Warteliste und kriegst dann irgendwann mal einen Anruf, wenn du Glück hast, in ein, zwei Jahren wieder. Dadurch kommt der Hund nicht nach vorne.
Ja.
uns bei uns zu Hause war der Weihnachtsbaum oft schon nicht geschmückt, dann waren die Schwiegereltern aber da. Und da hieß es dann, Björn, wann kommst du denn aus dem Wald? Also auch das gehört natürlich dazu, dass die Familie das auch wirklich unterstützt. Und ich sage mal, weil etwas zu akzeptieren, heißt es hier lange noch nicht gut zu finden. Da kannst du, also wenn du dann nach Hause kommst, immer nur Stress hast. Und wir wissen es selber, sind einige Ehen und Beziehungen kaputt gegangen. Und da muss man sich natürlich auch wirklich fragen, ob diese Wertigkeit so richtig ist. Aber also Idealfall ist natürlich, ein 30-Jähriger steht voll im Beruf, am besten eigener Chef, kann sich die Zeit frei auswählen und die Familie sagt, jawohl, mach das und wir unterstützen das vollst. Das wäre der Idealfall. Hast du nicht. Es gibt immer irgendwo Abstriche, die zu machen sind.
Ja.
Ne?
Wenn jetzt jemand das aktiv vorhat, also er möchte jetzt da tatsächlich reinrutschen, wie geht er am besten vor? Also jetzt.
Also da würde ich ganz gern mit so einer alten Sache, wo wir uns auch schon häufig darüber unterhalten haben. Es war früher immer so, wenn du einen Schweißhund haben möchtest, einen hannoverschen Schweißhund oder einen bayerischen Gebirgsschweißhund,
Oder eine Dachsbacke.
Dachsbracke mit eben dazu als dritte anerkannte Jagdhunderasse, wobei, wenn du beim JGAV mal nachliest, da steht sie gar nicht als
Nee?
Schweißhund drin.
Okay.
Nee. Aber sie wird als anerkannte Schweißhunderasse
Ja.
geführt. Und es geht ja nicht in unserem Podcast um irgendwelche Rassen, aber das sind so die drei, wo man sagt, die sind eigentlich dafür, also die Zucht hat sich darauf spezialisiert, da auch dieses Fach Schweiß herauszukristallisieren.
Ja.
Da hieß es früher mal, kriegst du nur, wenn du vererbt wirst. Also da kommst du nie dran. Das ist heute nicht mehr so. Im Gegenteil, wir suchen Leute, die dafür offen sind. Es gibt aber immer ein Aber. Von der Sache her ist es einfach jetzt auch so, dass auch im Verein Hirschmann genauso, man sucht sich einen Paten. Idealerweise natürlich, man ist schon mal irgendwo mitgegangen. Dass man auch ein Gefühl dafür bekommt, ist das was für mich? Also wirklich schaffe ich es auch. Und man kann natürlich viel am Tisch besprechen. Auch die Familie sagt, jawohl, mach das, Papa, mach das, Sohnemann oder wie auch immer. Aber wenn es dann immer wirklich dann die dritte Feierlichkeit abgesagt ist, weil mein Mann noch irgendwo im Busch unterwegs ist und dann abends nach Hause kommt, ist kaputt und hat keine Lust mehr auf eine Party zu gehen oder eine Familienfeier geht verloren, sage ich mal, dann zeigt sich das ja erst, ob man das wirklich schafft. So, die Sache ist ansonsten Idealfall, man sucht sich schon mal einen, der Schweißhunde führt, der anerkannte Schweißhundeführer ist. Geht da mit, schnuppert da rein und sagt für sich, das ist was für mich, vielleicht stellt man auch fest, habe ich mir anders vorgestellt. So, die übernehmen dann meist die Patenschaften. Also es ist dann so, dass du dann in den Verein Hirschmann oder Club Bayerische Gebirgsschweißhunde herantrittst und sagst, ich möchte gerne Mitglied werden. Dann musst du dir einen Paten suchen. Und die Paten ist so, es sind also keine Bürgen mehr. Früher hat es Bürgen geheißen, wir sagen heute Paten dazu, weil wir möchten eben, dass auch in der Ausbildung vom Welpen zum Hund, zur Prüfung auch dann du begleitet wirst. So, und der Pate schreibt dann für dich, sagt, jawohl, ich übernehme die Patenschaft. Und wenn der Pate schon sagt, jawohl, und dein Antrag, sage ich mal, auch keine Lücken aufweist oder eben, dass man dann irgendwie feststellt, hier Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, dann wirst du aufgenommen. Also es ist ja nicht mehr, dass du durch ein Gremium und durch eine Prüfungsphase groß durch musst, sondern dann sagt man auch herzlich willkommen. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig damit einhergehend, dass man sagt, die Hunde, die wir heute führen, das sind beides Vereine oder alle drei Vereine sind ja und Club und Vereine, Leistungsvereine. Also wir wollen dann auch, dass die Hunde eben auch vorgestellt werden. Das heißt, dass sie eine Vorprüfung machen, also die entsprechenden Prüfungen machen, auch die Untersuchungen machen, also eine HD-Untersuchung zum Beispiel eben abgeliefert wird, auf einer Formwertbewertung vorgestellt werden, um auch die Zuchtwertschätzung dafür zu haben. Und dazu gehören auch, dass der Hund geführt wird, also Leistung bringt, um ein Leistungsverzeichnis zu haben und zu sagen, jawohl, dass die Zuchtrichter und Zuchtleiter eben sehen, aus der Verpaarung ist das rausgekommen und mit denen wollen wir weiterzüchten. Wir brauchen diese Linien, weil heute ist ja auch etwas, was auch mit einhergeht, Wildschärfe, die immer mehr verloren geht bei den Hunden. Aber um das zu beantworten, einem nochmal diese Frage eigentlich, wie komme ich dazu? Das
Also
ist so der Weg,
den
ein
anerkannten Nachsuchführer finden,
Aufsuchen, genau,
mitlaufen, fragen.
genau. Und wenn man dann abgebissen wird, das passiert leider ja auch, dass man sagt, nee, jetzt haben wir dann noch einen Hundeführer hier, noch einen Hundeführer, der nimmt mir wohl Sachen weg oder irgendetwas. Dann empfehle ich immer, an den Vorstand ranzugehen, jetzt nicht um wen zu überspringen, sagen, wo könnt ihr mir noch helfen, wen könnt ihr mir noch empfehlen, weil die wissen ja, wo ihre Hundeführer sitzen und sagen, hier, Mensch, da ist gerade eine Lücke oder der und der macht das ganz gerne, bitte mit dem Kontakt aufzunehmen halt. Ja?
Und am Ende, wenn man es geschafft hat, sagt der Pate dann, du gehörst ja zur Familie.
Das lasse ich unkommentiert, ist das in Ordnung?
Sowas in der Art. Was ich dich nochmal fragen will, das finde ich nämlich ganz spannend. Wenn ich richtig informiert bin, ist es ja so, dass der Schweißhund, also jetzt nehmen wir mal wieder diese drei Rassen, nicht aufgrund seiner körperlichen Eigenschaften besser geeignet ist. Also er hat ja nicht mehr Riechzellen oder andere oder vom Geruchssinn ist er ja, glaube ich, nicht besser als jetzt ein Weimaraner oder ein Deutsch-Kurzer, meinetwegen. Was macht ihn aus?
Also ausmacht schon einmal, also das, die Zucht ist so, wenn wir überlegen, dass die Schweißhunderassen, wir nehmen jetzt mal außer die Dachsbracke, wenn man da, das geht ins 16. Jahrhundert, sogar ins 12. Jahrhundert zurück aus dem Orient, wo man da eben, sag ich mal, wenn die deutschen Könige und Kaiser gereist sind, haben dann diese Bracken arbeiten sehen, da kommen die ja eigentlich her. Mhm. Aber wenn wir es jetzt auf den hannoverschen Schweißhund und den bayerischen Gebirgsschweißhund dann da doch mal ein bisschen reduzieren, bitte, ist das so, das kommt von der Keltenbracke. Und man hat immer die Keltenbracke genommen, das sieht man auch an alten Stichen halt eben, dass das ein sehr massiger Typ ist, der letztendlich immer die beste Nase hatte. Also am zielsichersten am Riemen lanciert den zum Hirschen gebracht hat. Ja. Oder zum wilden zum Schwein. Stück. Mhm. Zum Stück. Das Gesunde damals natürlich ursprünglich noch. Und mit die hat man immer weiter gezüchtet. Und sagt, jawohl, das muss ich vererben. Der Körperbau ist auch schon da auch ein bisschen von ausgerichtet. Mhm. Ich sag's immer so, wenn ihr einen Basketballspieler nehmt, mit 2,10 Meter, und er soll den ganzen Tag Minigolf spielen oder Jockey werden, der macht das mit euch 5 Minuten, sagt, weißt du was, macht's alleine. Mhm. So, wenn ich jetzt aber als Jockey, als Reiter mit 1,50 leicht gebaut, idealer Jockey ist, soll aber mit dem Basketball am Basketball spielen, dann das macht er 5 Minuten, sagt, weißt du was, ey, nicht mein Ding.
Klar.
So, bei der Hunderasse ist das nichts anderes. Mhm. Wenn ich jetzt ein Vorstehhund nehme, der wo ganz anders ausgebildet ist, wenn der natürlich nichts anderes macht in seinem Leben als Schweiß, damit hat er seine jagdlichen Erfolge, seine Auslastung, dann wird er auch suchen. Mhm. Aber das geht auf den Körperbau. Mhm. Wenn ich mir jetzt einen Deutschstrater vorstelle, der den ganzen Tag oder einen großen Weimaraner die Nase tiefen muss, das geht auf die ganze Muskulatur. Mhm. Weil die Muskulatur des Hundes und der Halsaufbau ist ein anderer als beim Menschen. Wenn wir stehen, ist unser Kopf in der Mitte. Verteilt sich ganz anders. Deswegen können wir den ganzen Tag stehen. Der Hund, wo der Kopf nach vorne ist, braucht eine gute Muskulatur. Mhm. Und da sind die auch schon drauf gezüchtet worden, dass eben das denen da unterstützt, eben diesen Körperbau dazu, dem schuldet die Schweißarbeit, die tiefe Nase halt.
Worauf ich auch hinaus wollte, ist, dass ich glaube, dass die Konzentrationsfähigkeit das Entscheidende ist. Also, dass der Hund weiß, dass er diese eine Fährte annimmt und nur die weiterarbeitet und nichts anderes.
Da muss ich, würde das jetzt gerne so bestätigen, Ralf.
Musst du ja nicht.
Leider nicht, kannst auch nicht, weil wenn du siehst, wie die Tackle arbeiten, da sage ich, wenn die Teleskopbeinchen bekommen könnten bei der Hatz, sind das geniale Schweißhunde, weil die Nase ist immer knapp am Boden rüber, das ist super. Ich rede jetzt nicht vom Reisern, wenn man Vegetation höher ist, wo dann eben oben eben Luft, Information abgestriffen wird. Mhm. Aber da ist ja, letztendlich ist es ja so, dass der Hund ja wirklich die Fährte oder die Spur ausarbeiten muss.
Ja.
Und da ist egal, ob rechts und links was abgestriffen wird, sondern...
Ich meinte jetzt, was Verleitung angeht.
Also genau. Das ist ja das, wo natürlich dann diese Hunde, da spielt sich dann die Zucht schon raus, weil man dann ja möchte, immer mit diesen leistungsstärksten Hunden weiter zu züchten. Und die haben es irgendwann drauf, wirklich diese Individualbedingung aufzunehmen und die auch zu halten und sagen, egal was rechts und links für Einflüsse kommen, ich will diese eine Fährte haben halt. Ne? Mhm. Was natürlich beim Stöberhund ganz schnell anders ist, sagt, okay, habe ich das eine hochgemacht, das ist mir zu schnell, suche ich mir das andere halt. Aber ich muss das, und ich finde, dass das schließt so ein bisschen den Kreis, auch zu sagen, dass jetzt eben nicht diese Schweißarbeit das im Olymp stehende ist, weil wenn ein Hund, ein Vorstehhund, ein Apportier und die Schwimmspur nicht weiterarbeitet und sagt, da ist ja die nächste Ente, kommt er genauso wenig zum Erfolg.
Das stimmt.
Natürlich nur so, eine Ente weniger am Haken, aber wenn eine 18 Ente nicht liegt, darüber wird diskutiert. Aber ob da eine weitere Ente umher schwimmt, interessiert kein Mensch. Aber wenn der die Spur auch nicht hält, der Hase, der Strater, den einiges, was er so sagt, den angebleiten Hasen, und dann irgendwann nach dem, wo wir gar keinen Einblick mehr haben, weil er über die Kuppe verschwunden ist und sucht einen anderen Hasen und jagt plötzlich laut den Hasen, sagen, oh, guck mal, ist nicht zu kriegen, ist so gesund. Ja, aber der Kranke sitzt da vielleicht doch irgendwo in der Hecke und wäre doch zu kriegen gewesen. Das ist da genauso halt. Es ist nur nicht so kontrollierbar wie beim Schweißhund. Da ist es natürlich ganz klar, dass die Riechzellen angesprochen, diese Nasenaufbauen, sind bei allen Hunden sehr ähnlich. Ja, die Anzahl der Riechzellen ist ja schon unterschiedlich, aber eigentlich meist sind das dann mit diesen Zuchthunderassen wie diese französische Dogge, die kaum noch eine Nasenfläche haben, Mops. Gar keine Riesenfläche haben. Ein Mops zum Beispiel halt. Aber ansonsten ist auch die Nasenaufbau sehr, sehr gleich. Aber letztendlich durch diese konzentrierte Leistungszucht, Auslesezucht, ist dieses Fach der Riemensicherheit, der Fährtensicherheit, so jetzt haben wir es, da schon auch ein bisschen mit ausgeprägter als bei den anderen Hunderassen
Ja.
halt.
Ist man sich da heute eigentlich sicherer oder weiß man da mehr drüber, ob der Hund mehr die Bodenverwundung oder den Geruch, den unterschiedlichen Geruch der Bodenverwundung arbeitet oder den Individualgeruch des Tieres, was das verursacht hat?
Spannendes Thema, können wir einen
Ja.
extra Podcast drüber
Okay.
machen.
Ich
Aber ich
dachte,
würde
vielleicht gibt es
trotzdem,
da so.
aber ich, also ich würde da schon gerne zwei, drei Worte zu sagen wollen oder
Ja,
Sätze,
zwei,
weil weißt du,
drei.
bei mir sind.
Nee, zwei, drei Worte waren schon super.
Der Hund braucht nur die Individualwitterung und die dazugehörige Bodenverwundung. Also das, weil allein das Körpergewicht, was das zu suchende Stück, den Boden letztendlich verletzt oder den Abdruck hinterlässt. Dadurch entsteht ja auch da schon so dieser Mikrokosmos, eben das zerquetschte Material, was dann auch schon voll ist, ja irgendwie nach ein paar Stunden einsetzt, das daraus besteht eben für den Hund diese Individualwitterung. Also der braucht wirklich nur diese Art der Bodenverwundung, die das Stück vom Anschluss hinterlässt, und die Individualwitterung als eigene Deo. Schweiß braucht er nicht, weil die Nachsuche beginnt da, wo der Schweiß aufhört.
Ja. Man sieht es ja auch daran, dass man, ich habe mal einen ja, Brackenmann gehört, der auch gesagt hat, ich kann mit einer Eisenstange durch den Wald gehen und der Hund arbeitet das ganz hervorragend. Er arbeitet dann vielleicht auch sogar das meine eigene Spur, ne? Aber er
Ich
würde.
würd da gern das doch nochmal, jetzt muss ich doch zwei Sätze zusagen, nicht nur
Ja.
zwei Worte, das würde ich gerne mal damit aufgreifen, ganz kurz, weil ich es wichtig finde. Und zwar, ich unterscheide auch in unserer Jagdhundeschule, unterscheiden wir zwischen Schweißarbeit und Nachsuchenarbeit. Die Schweißarbeit ist ein Üben von Mensch und Hund auf einer künstlich angelegten Fährte zu einer Prüfung hin. Das Ziel ist eine Prüfung. Aber diese Fährte, die wir dort imitieren, besteht immer aus unserer imitierten Fährte plus der menschlichen Komponente. Also es ist immer eine menschliche Komponente dabei. Wir verlieren am Tag bis zu 15 Gramm Hautschuppen.
Ja.
So, pro Schritt circa 1500 Hautschuppenhaare, also etwas. Und diese Fährte besteht also aus dieser Schweißfährte, der getupften, getretenen, was auch immer, und der menschlichen Komponente. Und wenn ein Hund diese Schweißprüfung bestanden hat, dann sage ich, behaupte ich, kann am nächsten Tag entscheiden, mache ich Mantrailing oder mache ich Nachsuchenarbeit. Weil bei Nachsuchenarbeit fehlt die menschliche Komponente. Und darum gibt es auch Schwierigkeiten in der Einarbeitungszeit, dass die Hunde so ein bisschen erstmal Schwierigkeiten haben. Plötzlich gestern eine super Prüfung gemacht, auf der Kunstfährte. Und am nächsten Tag sollen sie Naturpferde suchen und die kommen nicht so richtig in Gang, obwohl da Schweiß da ist, weil der Hund erstmal umsetzen muss, ich brauche die menschliche Komponente gar nicht. Hat er zwei, dreimal Erfolg, dann weiß er, der Mensch ist mir sowas von egal, ich brauche nur diese Individualfütterung von dem Wild. Und das ist also da schon ein Unterschied, das nehmen die Hunde wahr. Ein
Warum?
Satz nur noch, 300 Millionen, also je nachdem, welche Literatur du liest, haben die Hundenasen bis zu 300 Millionen Riechzellen. Wir haben gerade mal 5 Millionen. Jetzt gucken die so meine Nase an, jetzt war etwas größer, hat vielleicht mal mehr als du, okay. Aber ob es nun 220 sind oder 300. Und die Fläche, die sie haben, die haben bis zu 1,5 Quadratmeter, sogar bis zu 2 Quadratmeter große Riechflächen. Wir haben gerade mal 15 Quadratzentimeter. Und die Aufbau der Hundenase ist auch noch so ein Thema für sich. Und die wollen wir versuchen zu beeinflussen, ich sag mal, zu überlisten.
Ja.
Schaffst du nicht.
Das fand ich zum Beispiel ich persönlich super spannend, als ich mal einen Tag diese Hundestaffel, Mantrailer-Staffel in Niedersachsen von der Polizei begleitet habe, wie die ihr Training machen. Das fand ich unfassbar. Also da habe ich wirklich in einem Tag mehr gelernt. Jetzt ist das bei mir einfach, ich weiß ja nicht so viel, aber jetzt habe ich in einem Tag mehr gelernt als in langer Zeit vorher. Es war total spannend zu sehen, wozu auch die Hunde in der Lage sind. Also das ist, die haben auch gesagt, das kann sein, dass der Hund an einem Tag eine ganz einfache Spur nicht findet. Es ist einfach so, der hat einfach einen schlechten Tag. Es kann aber auch sein, oder die Leiterin hat mir damals gesagt, wenn jetzt jemand anruft und sagt, wir suchen eine Person und die ist vor 8 Tagen durch eine Fußgängerzone gelaufen, dann hätte sie keine Scheu, den Hund dort anzusetzen. Ob das was wird, das kann sie nie versprechen, das kann er auch nach einem Tag nicht, aber der Hund hat sowas schon geschafft. Also das finde ich halt irre, wenn man sieht, wozu ein Hund dann in der Lage ist, was zu riechen.
Also, merkst jetzt meine Pause. Mhm. Da, wenn man, das ist so ein Thema, wenn man etwas beurteilen soll oder bewerten soll, dann kommt man ganz schnell in die Misskredit. Es gibt ein paar Indikatoren, wo ich sage, ja, es ist möglich, aber es gibt genauso Indikatoren, wo ich sage, das ist nicht möglich, es tut mir leid. Man hat dann trotzdem Erfolg. Und auch bei diesem Mentrailing, aber dann hat man auch Glück, muss man ehrlich sagen. Ist wie bei der Nachsuche auch. Mhm. Aber wenn du überlegst, wie lange eine Spur sich eigentlich hält, je nach Witterung, Außentemperatur, Wind, alles, was da nur für Einflussfaktoren sind. Das Einzige, was sich wirklich hält, sind Blutplasma. Bis zu 120 Tage, da gibt es Tests. Also hat er eine Blutspur hinterlassen, oder eine Schweißspur in dem Fall, die können
oder Körperflüssigkeit.
120 Tage. Mhm. Das wäre möglich. Mhm. So, also nicht mehr Körperflüssigkeit, sondern Blutplasma, also diese roten Plasmaplättchen. Ja, das ist so. Alles andere hat eine ganz, ganz schnelle Halbwertszeit halt. Ja. Und ich habe auch schon Gespräche führen können, weil ich mich auch dafür interessiere, für dieses Mantrailing, wo ich sage, à la bonheur, Respekt, jawohl, das war die Leistung von dem Hunde, das kann man nicht absprechen, aber es gibt leider auch so Fälle, wo man sagt, nee Leute, tut mir leid, das kann ich nicht nachvollziehen und das war auch nicht so. Mhm. Und da finde ich es dann einfach schade, dass man dann auch nicht einfach sagt, nee gut, das war jetzt einfach nichts. Ja. Oder einfach auch sagt Glück. Und das sage ich auch, wenn wir es auf die Nachsuche nochmal wieder zurückbrechen, sage ich auch bei manchen Pferden, wenn du dann da rauskommst und sagst, Björn, was für eine Leistung, super, sage ich, komm, sind wir ehrlich, Glück gehabt. Wäre das Stück einfach in die andere Richtung gelaufen, wären wir wahrscheinlich hinterhergelaufen. Und ein guter Freund sagt immer zu mir, die Stücke müssen auch das Drehbuch lesen. Mhm. Wenn sie es nicht gelesen haben, läufst du die ganze Zeit hinterher nicht. Ja. Das muss man einfach mal ehrlich dazu sagen.
Was ich auch spannend fand bei diesem Mantrailing, also wir oder ich als Jäger gehe ja auch mal davon aus, man hört das ja auch immer wieder so nach dem Motto, der Hund muss jetzt mal wieder eine Suche machen und muss auch mal wieder Erfolg haben, um motiviert zu sein. Und das war bei denen auch so, dass da zum Beispiel ein Hund dabei war, der dieses Erfolgserlebnis nie hat, also nie haben wird, weil er immer vorher abgenommen wird. Das heißt, der Hund wurde mit Klicker trainiert und die gucken auch, wie ist der Hund am besten zu motivieren. Ist das ein Ballspiel, ist das ein Leckerli oder was auch immer? Und dann arbeiten die diese Trainingsspuren und ich sag mal 50 Meter bevor dann der Mensch, den sie suchen, bevor sie da hingehen, wird der Hund rausgeklickt, kriegt seine Belohnung und das war's. Und das reicht für den Hund. Das fand ich zum Beispiel auch eine spannende Geschichte, dass sie sagen, oftmals ist diese Suche eine sogenannte intrinsische Motivation. Das heißt also, das Suchen an sich ist schon Motivation genug. Also es muss nicht unbedingt bis zum Ende kommen, sondern die Tätigkeit an sich ist für den Hund schon, reicht schon, um ihn zu motivieren.
Genau. Wenn du ihn richtig triggerst oder getriggert hast, um ihn dann auch rausnehmen zu können halt. Ja. Das ist der Klassiker halt eben, ne? Wie du ihn auch konditionierst. Was ist denn bei den Drogenspürhunden? Die finden ja nicht bei jedem Einsatz eine Droge.
Nee, ist klar.
Dann haben sie ihren Ball, dann wird der Ball dort verschwendet und kriegen sie als im Tausch nach dem Motto, brauchst du nicht mehr weiter suchen, hier hast du den Ball, hast du gut gemacht.
Ja.
Dadurch motivierst du sie natürlich. Das ist natürlich auch bei den Suchen, weil ja, wenn du überlegst, wie viel Kontrolle oder Fehlsuchen du auch hast, wo die Stücke dann auch nicht bekommst halt. Und wenn dann der Hund dann immer so gleich aufgeben würde, sagt so, ich bin jetzt, meine Motivation ist dahin, dann würde die Erfolge nicht mehr haben. Und das ist ja eben letztendlich das, wo man dann natürlich sagen kann, auch wir gerade für unsere Bereiche, wo ich auch tätig bin, wir haben gestern eine Fehlsuche, am nächsten Tag haben wir wieder eine Erfolgssuche. Also da sind die Hunde natürlich ganz anders motiviert. Ich sag mal so, wenn die Hunde einmal wissen, verstanden haben, worum es geht, dann wissen die, wie es nachsuchen geht. Aber es ist doch logisch, wenn der Hund nur zwei Einsätze hat im Jahr und dann plötzlich eine Suche muss bei 30 Grad über 5 Kilometer, dann fehlt ihm einfach die Kondition. Nicht, dass er nicht suchen kann, sondern ihm fehlt die Kondition.
Ja.
Natürlich, und dann irgendwann natürlich auch mal so, wenn dann doch irgendwann an die Konditionsgrenze kommt, vielleicht sogar an eine Schmerzschwelle, weil der Hund wird auch Kopfschmerzen haben, der wird auch übel sein, warum erbrechen sie sich denn und so etwas. Dann nochmal zu sagen, ey, ich gehe jetzt darüber weg und dann kriege ich das Stück trotzdem. Ob das jetzt gesundheitlich gut ist, irgendwas brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, ist eine andere Geschichte. Aber das ist das natürlich, was dann die Hunde, die tagtäglich drin, weil die im Nachsuchen geschehen sind, einfach das dann wissen. Und ich sag's mal auch bei dem Mantrailing-Hund, wahrscheinlich wird es genauso sein, da fehlt mir aber die Erfahrung, der sagt, ich gehe nochmal 100 Meter weiter. Und dann kann der Führer einfach nicht die Entscheidung treffen, sondern er zieht nochmal an und findet dann womöglich wirklich etwas, was dieser Person zuzuhören ist, sagt, guck mal hier, Drogenspürhunde genauso, er geht doch nochmal in den Waggon rein, obwohl im Waggon 30 Grad sind, der Hundeführer sagt, ich habe keinen Bock mehr, er krabbelt in die letzte Kiste und sagt, guck mal, da ist die Droge.
Ja, ja.
Das ist wie in allen Bereichen dann so. Ne?
Es ist schon, also ist auf jeden Fall, es ist immer, du hast gerade auch von anderen Disziplinen gesprochen, von der Entenjacht, von der Hasenjacht, also Niederwildjacht oder was auch immer. Ich finde es immer wieder spannend und toll, Hund und Mensch zu sehen, die was können. Also wenn du einfach Leute siehst, die was können, das kann auch ein Kunstschmied sein. Also wenn du einfach jemanden siehst, der etwas beherrscht, dann ist das einfach eine Freude, dazu zu gucken und das anzusehen.
Also das ist etwas, weil unser Thema jetzt aber wieder nachsuchen sind, ist es so, du hast über ganz Deutschland eben so ein paar richtig gute Schweißhunde, alte Schweißhundeführer. Und die haben immer einen guten Hund. Immer. Immer. Warum? Die haben es gelernt, sich darauf einzustellen und da neben zu stehen und da beobachten zu können, wie die sich auch schaffen, auf diese Hunde einzulassen. Das ist Gänsehaut pur halt eben. Ne? Das ist schon echt, also das macht Spaß zu sehen halt eben. Ne? Und da kann man sowas viel von lernen. Die sterben aber leider immer mehr aus, muss man echt so sagen.
Einer von den ganz alten, den hatte ich mal das Vergnügen, ihn filmen zu dürfen. Und den habe ich den Spruch in meinem Kopf, wie er im Interview gesagt hat. Wenn jemand nur 200 erschwerte Nachsuchen im Jahr macht, dann spielt er halt nur Kreisliga. Das
Also,
fand ich sehr geil.
das, ich meine, man muss auch so ein bisschen darauf achten, wo man auch herkommt, ne? Also ich weiß, ab 2000, wo die Schwarzwildstrecken deutlich nach oben gingen halt eben, wenn dann so, also Ende der 90er und 2000, die ersten Schweißhundeführer dann über 150 Einsätze kamen, dann war das verdammt viel, dann war das schon, da guckte jeder auf, ne? Und heute haben viele eben diese Einsätze natürlich auch geschuldet, auch dem Wildvorkommen natürlich, was ja auch eben gestiegen ist, logischerweise halt,
Ja,
nicht?
auf jeden Fall.
Aber das ist schon eine Aussage gewesen bei 200 Einsätzen Kreisliga. Nicht schlecht.
Ja, also sowas muss man
Einfach mal mitnehmen
einfach
und genießen.
konsumieren und
Genau.
fertig, ne?
Genau.
Kommen wir mal zu einer praktischen Sache, die ich ganz spannend finde. Wenn du eine Nachsuche machst, wie muss ich mir, also ich weiß, wie es aussieht, aber wie muss ich der Zuhörer das vorstellen? Wie gehst du vor? Du wirst gerufen, ich habe Mist gebaut, ich rufe dich, du kommst bei mir an. Wie geht's
Also
los?
ich find's immer gut, dass man gerade, also wenn dann die sagen, ja, Eberwin oder Björn, ich habe Mist gebaut oder noch gar anderes Vokabular genutzt wird, sage ich, nein, hast du nicht. Es ist was passiert, es ist ein Handwerk. Also ich versuche die Leute jetzt mal gleich am Anfang erstmal wieder einzufangen, also weil das so negativ behaftet ist. Es ist ein Handwerk, was man macht und ich sage mal, wenn ihr möchtet, dass euch das nicht passiert, dann sammelt Briefmarken. Die fällt euch unter den Tisch, die blaue Mauritius, die hebt da wieder auf und sagt, die Welt ist in Ordnung. Also euch ist was passiert und jetzt ist es gut zu sagen, so, was können wir tun, damit wir das Stück noch bekommen und kriegen. Ich bin dann einer, was ich auch ganz gerne hier mitgeben möchte, ist, dass ich sage, bitte macht Fotos von den Sachen, die ihr gefunden habt, Pirschzeichen immer einsammeln und schickt mir die Fotos. Und uns kann man wirklich nachts anrufen, da bitten wir auch drum, damit wir auch schneller reagieren können am nächsten Morgen. Fotos schicken, die Technik gibt es heute und dann ruft mich an. Und dann besprechen wir, was passiert ist. Und lass mir die Geschichte erzählen. Das ist auch immer spannend, wenn ich dann immer frage. Also das Telefon kann klingeln und man ist eine Freundin und Freund dran, bleiben die Hunde alle liegen. Wenn ich aber frage, wie stark das Stück, wann hast du geschossen, auf welche Seite, plötzlich sind die Hunde schon wach. Also wenn man so eine Melodie in der Stimme hat, sagt halt, da stimmt irgendwas nicht, aber nicht ohne uns. So, also dem Hundeführer oder gerade uns mitteilen, was ist passiert. Und das ist auch wichtig, dass man dann auch ehrlich ist. Auch sagen, okay, wir haben schon mit dem eigenen Hund nachgeguckt. Das ist halt so, würde man ja auch gerne machen, weil ich sage, es gibt nichts Schöneres, als mit dem eigenen Hund auch zu finden. Und wenn ich dann die Stücke liegen lasse, nur mit der Eber, wie am nächsten Morgen mit seinem Schweißhund kommt und dann aber das Wildbret ist dann bedenklich, dafür schießen wir und jagen wir nicht. Also, Mitteilung, was ist passiert? Und dann frage ich eben die auch aus. Und dann entscheiden wir gemeinsam, wann wir am nächsten Tag starten. Entweder schon gleich morgens früh, je nachdem, was die Witterung ist, je nach Stärke des Stückes, oder vielleicht sogar, wenn der Schützer sagt, oh Mensch, ich habe Termindruck, weil solche Sachen unter Zeitdruck zu machen, ist nicht gut. So, und dann treffen wir uns vor Ort und alles andere muss dann der Hund letztendlich entscheiden, in Anführungszeichen. Wir natürlich auch gemeinsam noch mit, dass wir den Hund auch mal motivieren. Also dann gehen wir gemeinsam Anschluss und dann starten wir.
Das Interessante bei dir ist ja, du arbeitest, glaube ich, nie mit einem Riemen.
Also unsere Hunde suchen frei.
Ja.
Und das muss man eben auch, und ich habe da jetzt auch einen Artikel hier in einem Bericht mitgewirkt. Darum bitte ich auch immer, das gut durchzulesen, weil wir arbeiten wirklich, also wir suchen nach ohne Riemen. Unsere Hunde arbeiten ohne Riemen. Das bedeutet aber nicht, dass wir zum Anschuss gehen, den Hund losmachen und sagen, auf geht's. Und wir holen den Hund in
Wir
zwei,
gehen
drei
in die
Kilometer,
Kneipe.
genau. Und wenn er Standlaut gibt, fahren wir mal hin und helfen ihm oder holen das Stück dort ab. Sondern die freie Suche ist so, dass es wirklich eine Suche ist, dass mit dem Hund trotzdem wir in Interaktion stehen und agieren können. Die haben durchaus gelernt, Das Kommando halt, ein ganz wichtiges, wenn man in Straßennähe kommt, gibt es ein Brüll durch den Wald, halt, warte, damit er nicht alleine eben über die Straße geht. Wenn er natürlich am Stück ist, dann brauche ich keinen Halt mehr zu rufen, dann ist es halt eben über die Straße weg. Aber wer uns beobachtet, ist halt eben so, dass der Hund eben 200-300 Meter vor uns sucht, durchaus dann auch zurückkommt und mir auch zeigt, ob das Stück noch lebt oder nicht. Dann kommt er häufiger zurück und wir gemeinsam dann zum Stück kommen. Bei meiner Frau war es sogar schon so, dass der alte Hund sie geholt hat. Der hat schon gesessen und gesehen, wo es sitzt, kam zurück, hat sie geholt, nach dem Motto, mach dich fertig und konnte dann vor dem Hund schießen. Also die Hunde, unsere Hunde suchen alle frei, ohne Riemen, wir nehmen gar keinen Riemen mehr mit. Und wir haben das große, interessiert auch null gesundes Wild. Aber da kann Rotwild, Schwarzwild, Rehwild vor denen aufstehen, dann passiert nichts. Wenn es jetzt der eine oder andere Hörer sagt und so ein bisschen dann das Lächeln vielleicht zuhört, sagt, naja, ja, ich bin ehrlich, wenn der Hund 8 oder 10 Kilometer gearbeitet hat und wir haben das Stück noch nicht bekommen und dann steht eine Sau vor ihm auf, weil sie 2 Meter neben der Fährte sitzt, dann muss ich auch ehrlich sein, dann biegt er auch mal nach rechts ab und jagt dieses Stück mal 100 Meter und kommt wieder und sagt, oh, habe ich das toll gemacht? Sag ich, nein, hast du nicht toll gemacht, aber das muss man auch ehrlich sein, das so. Aber wenn es auf der Wundfährte ist und er eine Chance hat, es zu bekommen, dann ist er da hinten dran und interessiert kein gesundes Stück Wild.
Also was ich bezeugen kann, da war ich ja dabei. Ich hatte ja mal das Vergnügen, euch mal zu filmen, habe ich ja gerade schon eingangs schon gesagt. Was ich beeindruckend fand, war wirklich wie die Hunde sich umgucken. Also entweder langsam losgehen und dann sich wirklich umgucken, ob wir beziehungsweise ob du hinterherkommst und dann auch den Abstand wahren oder auch, wenn sie vorgelaufen sind, dass sie wieder zurücklaufen tatsächlich. Dass sie die Fährte also mehrmals ablaufen, dass sie also nicht so im Tunnel sind, so nach dem Motto, ich arbeite hier für mich, sondern dass sie tatsächlich im Team arbeiten. Also das fand ich schon sehr faszinierend zu sehen.
Das ist eine tolle Eigenschaft. Also wenn das wirklich so, man die Hunde so hinbekommt, ist es auch wirklich eine Suche ohne Riemen und nicht eine Verlorensuche halt.
Ist das eigentlich eine Sache, die sich ergibt oder kann man die bewusst trainieren? Also hat der Hund das oder hat das nicht oder kann man das tatsächlich trainieren?
Wir können es trainieren. Aber wir
Okay.
können es auch nur deswegen trainieren, weil wir die Anzahl der Einsätze haben. Weil wir es auch damit also üben können halt eben gezielt. Wenn du eben die wenigen Einsätze hast und du alles auf eine Karte setzt und dann Pech hast, dass der Hund dann eben dann ein freier Hetzer wird, weil er sagt, oh, der macht mich ja immer los, dann hat er seinen Spaß, aber du hast den Erfolg nicht.
Genau, weil er motiviert sich ja selber, ne? Also wenn er dann drankommt, ohne dich, ne?
Genau, dann sagt er, ich brauche den nicht mehr, fahr mich hin und wenn er noch den nächsten Führerschein macht, der Hund, dann braucht er gar keinen mehr. Dann fährt er alleine, brauchst du ihn nachsuchen. Also da achten wir schon drauf, auch in der Ausbildung achten wir schon drauf. Und dass wir auch selbst in der Ausbildung da schon mit anfangen mit der freien Suche. Ja, also also ich behaupte jetzt für uns hier, für unsere Jagdhundeschule, das können wir trainieren. Es ist auch nicht jeder Hund für geeignet. Was also auch die Spezifa bei den einzelnen Hunden. Du hast dann da durchaus Brackentypen dabei, auch bei den Spezifa, die einfach jagen wollen. Und da ist es natürlich umso schwerer, ihm das beizubringen, weil der sagt, wenn ich erstmal los bin, Hauptsache ich mache Beute, egal was es ist. Aber ja, man kann es üben, definitiv.
Gibt es Nachsuchen, wo du, oder nee, gibt es garantiert, wann brichst du ab? Wann sagst du?
Wenn der Hund sagt. Also, also es ist ein bisschen geflunkert, muss ich ein bisschen revidieren. Ich kann mit Fug und Recht sagen, dass wir, sag ich mal, also mindestens 95% der Fälle, wenn der Hund sagt, weil ich habe ja keinen Einfluss mehr drauf. Der lässt sich nicht einfangen. Denn dann hörst du mich brüllen, dann sagt der Hund, hier, komm mit. Und wie oft hat er auch noch recht gehabt, nach dem Motto, ne, nochmal so, weißt du, nochmal 1000 Meter weiter und dann saß es da. Und wir erschrecken uns jedes Mal, was es dann doch für eine schwere Verletzung ist, wo wir als Mensch gesagt hätten, hätten wir einen Riemen gehabt, komm, ist Schluss. Aber gestern war eine Situation, gerade zum Beispiel, da sind wir in einen Autobahnbereich gekommen, wo eine natürliche Brücke ist, also zumindest wo der Wald, eine Waldzunge direkt an die Autobahn geht und ich vor ein paar Jahren dort ein Stück auf die Autobahn getrieben habe. Und da habe ich aufgehört. Da habe ich den Hund, also Iris durch Vorfahren auch, haben den Hund anhalten können und sagen, jetzt ist Schluss, weil da ist mir die Gefahr zu groß. Also in der Regel entscheidet das immer der Hund, weil die Erfahrung zeigt, wir geben zu früh auf.
Entscheidet der Hund, aber du hast ja, ich meine, du hast ja zwei BGS, also du kannst ja auch noch wechseln. Das heißt, also du könntest ja einen, wenn einer sagt, ich höre jetzt auf, könntest du ja theoretisch den anderen auch noch mal ansetzen. Also im Grunde ist es ja
Also
dann doch wieder
es
deine
gibt,
Entscheidung.
ja, aber ich müsste jetzt wirklich lange überlegen. Die Diskussion hatte ich auch mit meiner Frau erst, wenn wir irgendwo das zweite Mal wieder ansetzen. Das hat in der Regel nie geklappt. Also entweder ziehen die Hunde es voll durch, außer eben, was ich eingangs sagte, über diese 33 Kilometer. Dann hört aber abends der Hund auf, dann fangen wir ihn ein, der will trotzdem weiter motiviert, dann müssen wir uns so halb draufstürzen und sagen, hier, jetzt ist Schluss für heute Abend, wir machen Pause und morgen geht's weiter. Aber das ist echt die Ausnahme. muss man wirklich sagen.
Was ist, wo du gerade sagst, 33 Kilometer ist ja, das ist ja ein Rekordwert. Was war so die längste Stehzeit, die du gearbeitet hast?
55 Stunden.
Okay.
Das war eine Suche, die war, also da habe ich auch also ich mache es schon lang genug, aber das hat mich auch bewegt. Das kann ich auch, möchte ich auch gerne so eins zu eins wiedergeben. Das war also eine irre Geschichte. Es war so, dass an einem Samstagmorgen ein Stück Rotwild beschossen wurde und an dem Samstag dann ein Hundeführer kam. Und der hatte angesucht, hat es dann nicht bekommen, hatte dann am Sonntag nochmal gesucht, ist drangekommen. Eigentlich auch schon recht schnell. Und dann hat der Hund aber nicht gehetzt und hat dann gesagt, das Stück ist nicht zu bekommen. Dieses Revier hatte dann von uns gehört und hatte mich dann am Sonntag angerufen und hat gesagt, hier, Ebe, wir haben das und das, der Fall, ich sage, ja gut, komme ich morgen, Montagmorgen und dann gucken wir nochmal. Dann kam über Nacht Schnee und Frost, also wir sind hier aus unserer Straße nicht rausgekommen, wir konnten unseren Montag nichts machen.
Mhm.
Wir sind nicht auf die Straße gekommen, also Montag war vorbei, war alles vereist, auch in dem Revier, hätten wir uns auch nicht bewegen können. Da haben wir am Montag noch mehrmals telefoniert mit dem Revierinhaber. Mensch, Björn, wie sieht's aus? Kommst du noch? Ich sage, du, es wird nicht offener. Also, unsere Straße, keiner geht arbeiten, weil wir kommen aus der Straße nicht raus. Dann sind wir Dienstagmorgen hingefahren und haben das Stück bekommen.
Okay.
Also, nach Frost und Schnee und Stauen wieder haben wir den Hund angesetzt und der ist da drauf langgezogen wie auf einer Schiene. War da noch 2 Kilometer Riemenarbeit. Dann stand das, war ein Schmaltier mit dem Laufschuss auf vor dem Hund und gab es dann noch einen kurzen Hatz, dann haben sie es runtergezogen, Iris hat einen Terrier zugeschnallt und dann hatten wir das bekommen können. Also über 55 Stunden Stehzeit mit Frost und Schnee und Tauwetter, alles dabei.
Zu der Zeit hast du noch mit dem Riemen gearbeitet oder war das?
Auch schon freie Suche.
Weil du sagst, 2 Kilometer Riemenarbeit hattest.
Das ist immer das, was ich immer noch sage, weil ich sage, ich muss eigentlich mich langsam an dem Vokabular gewöhnen, freie Suche, 2 Kilometer, weil es ist bei mir auch immer noch so drin. Das waren freie Suche, 2 Kilometer.
Ja, super. Das ist schon beeindruckend.
Ja, das ist...
Ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, aktuell, welchen Einfluss hat die Wärmebildtechnik auf deinen Beruf?
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen, weil wenn man das so hört über 55 Stunden, boah, ist das ein Held.
Mhm.
Ich bin aber immer so ehrlich, ich habe auch einen Rehbock nicht gefunden, der 80 Meter vom Anschuss lag, wo ich mit meinen Hunden auch freie Suche gesucht habe. Die haben dann irgendwas gehetzt. Im Nachhinein war noch nicht ganz sicher, ob er nicht sogar ein zweites Stück beschossen hatte, der Schütze. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das Stück nicht bekommen. Nach 3 Stunden hat es, habe einen Kollegen angerufen und gesagt, komm nochmal und guck da nochmal rüber, weil der Schütze sich so sicher war, dass er getroffen hat. Wäre jetzt eine längere Geschichte, wir machen aber Kurzversion. Der Kollege kam und sagte, Björn, aber was soll ich hier, wenn du mit deinen Hunden hier das nicht findest und 3 Stunden gehetzt hast? Sag ich, tu mir den Gefallen, guck mal rüber. Der nimmt den Hund am Riemen, 80 Meter vom Anschuss weg, lag der Mausebock schon seit Stunden mausetot. Das sind natürlich so Erlebnisse, also das gehört auch dazu.
Niemand ist unfehlbar. Das ist,
so,
das
ich möchte das einfach auch nur noch kurz hier auch mit mir erwähnen, dass, weil ich finde es dann immer so ein bisschen so schade, wenn dann so Podcast, weißt du, nur die Spitze ist tolle, es gibt auch die andere Seite und das passiert jedem. Und wenn einer behauptet, das passiert mir nicht, ich glaube, dann ist er nicht ehrlich.
Ja.
So, jetzt war deine Frage, die ich vergessen habe.
Kein Problem. Die Wärmebildgeschichte. Das heißt also, das ist ja jetzt ein großes Thema. Wir jagen ja mittlerweile, also aus meiner Sicht hat sich ja die Jagd komplett gewandelt seitdem. In alle möglichen Richtungen. Welche Auswirkungen hat das auf dich als Nachzuführer?
Also die spezielle Frage an mich, Gott sei Dank keine, weil ich da ein großes Lob an alle aussprechen muss, die mich rufen, die mich kennen hier. Ich habe also auch wirklich viel für getan, Aufklärungsarbeit getan. Für mich gar keine. Klar wird hier mit der Wärmebildkamera auch geguckt, wenn das Stück beschossen ist und guckt in die Bestände rein, vielleicht sogar die Drohne noch, wird auch nachts steigen lassen und man sieht es dann da, weil ich im Augenblick keinen jungen Hund habe. Meine Hunde sind in der Ausbildung. Habe ich einen jungen Hund oder eben jetzt Schweißhunde für, die gerade einen jungen Hund in der Ausbildung haben, da hat es gravierende Auswirkungen, muss man ganz klar sagen. Mhm. Weil gerade diese Todsuchen, wenn es auch nur 20 Meter sind, sind für die jungen Hunde so wichtig, um diesen Erfolg zu haben. Das, was wir vorhin hatten, wir unterscheiden zwischen Schweißarbeit und Nachsuchenarbeit, dass diese menschliche Komponente nicht dabei ist. Dieses Zusammenschweißen zwischen Hund ist ja auch die Erfolge. Wenn der Hund nach 20 Meter findet, dann kann das vielleicht für einen das Gefühl haben, ja, deswegen rufe ich ja keinen Hundeführer an. Doch, gerade auch, wenn man dann hört, Mensch, da gibt es einen jungen Schweißhundeführer, der hat gerade einen Welpen oder der hat gerade seine Prüfung bestanden, den ruft an. Der ist darauf angewiesen, auf diese kurze Suche. Und die fallen weg. Und das höre ich von ganz, ganz vielen. auch eben sogar, dass die durchaus dann berichten von mehreren hundert Metern Nachsuche mit der Drohne.
Ja.
Gerade Rappschläge, Maischläge oder eben wenn es das Habitat hergibt, wo die Drohne eben das erfassen kann, dann fliegen die dann nachts, finden die
Ja.
und gucken dann. Das fehlt den jungen Hunden. Und ich habe das große Glück, aber wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, ich habe wieder einen Welpen, kommuniziere das, dann rufen die mich an und sagen, hier Björn, wir haben was, würdest du eben kommen halt. Ne?
Ja, okay.
Man muss aber dazu bereit sein, das möchte ich auch bitte nachfügen noch, dass wenn natürlich dann abends anrufen oder nachts sagen, ich habe auf eine Sau geschossen oder auf ein Stück Rehwild, Rehwild nicht nachts, aber eben, es wird dunkel, bis ihr da seid, wollt ihr kommen, dann muss ich aber auch als junge Hundeführer dann auch bereit sein, sage ich, fahre dann mal eine halbe Stunde hin und mache diese Totsuche, um diesen Erfolg zu haben. Weil wenn ich dann sage, ich komme erst morgens früh, aber auf meiner Drohne oder Wärmebildkamera sehe ich die Signatur da ja und sage, da liegt es ja, dann warte ich nicht bis morgen früh, dass
Das
das
ist ja
Schiff dann
verhitzt dann. Ja, ist ja Quatsch.
verhitzt, angeschnitten, sonst irgendetwas. Und wir
Ja.
schießen sie nicht tot, um sie wegzutun.
Völlig klar.
Aber eins noch, da zu diesen Drohnengeschichten auch, wer sie einsetzt, bitte mit Obacht einsetzen, weil man sieht das Stück zwar auf der Wärmesignatur, ob es wirklich verendet ist, weiß man noch nicht. Also wenn ihr gerade bei Schwarzwild und Geweihträger habt, dann achtet immer darauf, dass sie wirklich auf der Seite liegen. Denn meist, wenn sie abliegt, sind wie ein Hund, Downlage oder das Geweihgehörn noch senkrecht ist, dann leben die noch.
Ich habe es selber erlebt, hatte auch bei meinem minimalen Erfahrung da mit dem eigenen Hund, habe ich mit meinem alten Dackel, da waren wir filmen und habe ich gesagt, ach komm, ich mache mit dem alten Dackel nochmal eine Totsuche. Da hatte einer einen Siegerkalb geschossen und zwei Jäger standen am Weg mit der Wärmebildkamera, haben geguckt und haben gesagt, ja, da musst du hin. Und ich setze den Hund an, das war so eine Windwurffläche, setze den Hund an und der Hund zog in die andere Richtung. Und er sagt, nee, nee, da. Und dann habe ich den Hund genommen, habe den wieder angesetzt und habe den dreimal abgenommen. Und dann habe ich ihn irgendwann beim vierten Mal, habe ich ihn dann laufen lassen, habe gesagt, also jetzt lasse ich ihn einfach mal laufen. Ne? So. Und der konnte schon nicht mehr so richtig. Ne? Beim vierten Mal zog der dann 100 Meter diese Gasse entlang und wir standen am toten Stück. Und was die gesehen haben, war ein lebendes Stück, was die ganze Zeit, während wir
Genau.
da rumgemacht haben, einfach nur im Bett gelegen hat und das Ganze ausgehalten hat. Ne? Also es ist immer wieder faszinierend, was man alles so verkehrt machen kann und
Ja, und das ist etwas, ich glaube, ich würde jetzt mal, ich erzähle mal kurz noch mal eine Geschichte ganz schnell. Das ist eben, das hat jetzt nichts mit Wärmebildtechnik zu tun, aber eben gerade, was diese Hundenase auch so bedeutet und warum es auch wichtig ist, damit man auch das lernt und auch den Hund zu lesen lernt, auch mal seinen Hund vertraut und nicht irgendwelchen, die dann sagen, nee, Ralf, du musst dahin gehen oder Björn, du musst dahin gehen. Kurzversion, eine Drückjagdsituation in einem sehr guten Rotwildgebiet. Da war ein Schütze stand auf einem Gestell, sagen wir dazu, wer es nicht kennt. Das sind also mehrere Schneisen halt in einer Deckung. Und auf einer Schneise wechselte ein Rudel Rotwild runter. Oder wechselte an. Der Schütze beschoss dieses Rudel, verschwand nach unten. Von unten kamen die Treiber, dadurch dreht das Rudel um, kam auf demselben Wechsel. Er beschoss nochmal das gleiche Rudel auf dem gleichen Standpunkt. Wechselte nach oben, von oben kamen Hunde. Das Rudel wechselte ein drittes Mal über diese gleiche Schneise, über diesen gleichen Anschlusspunkt, der erstmal Anschluss, er schoss das dritte Mal. Nichts lag. Ansteller geguckt, nichts gefunden. Wir haben uns getroffen nach der Jagd. Der Revierleiter sagt: Björn, machen wir morgen. Scheint nur Kontrollen zu sein. Wir haben andere Sachen heute noch zu suchen. Am nächsten Morgen bin ich dorthin mit meinem Lehrmeister noch und wir hatten, glaube ich, so 8 bis 10 Mann hinter uns. Oh, Eberwin, unser Lehrmeister, da können wir mitgehen und was lernen. Und wir natürlich: Klar, kommen wir alle mit. Version war dann so: Wir sind mit unseren beiden alten Schweißhunden dahin, haben die alte Eibe genommen, sagen, Eibe, such mal vorhin. Geht die zum Anschuss, verweist sofort was, geht 80 Meter runter, Alttier, Mausetot, brillanten Schuss. Habe ich die alte abgetragen, vom Stück weg, sage, lasst mal liegen, habe die Tochter genommen, die Rike, sagt Rike, sagt das so vor allen Leuten: Das eine Stück haben wir, such mal bitte das andere. Rike geht los, geht in die andere Richtung, 60 Meter Schmaltier, Mausetot. Und jeder schon: Björn, wie macht ihr das denn? Wieso ist er denn nicht dahin gegangen? Ne? Und dann fängst du an zu erzählen. Ne? Und je mehr dir zuhören, umso toller wirst du ja halt auch. Und da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe nicht 360 Grad gesucht, sondern nur 270 Grad. Die letzten 90 Grad war ich so in meinen Gesprächen schon, in meinen Geschichten erzählen, habe die letzten 90 Grad nicht gesucht. Das war aber ein drittes Stück ja beschossen. Und war dann der Meinung, das ist gefehlt. In dieser Gruppe war einer mit einem 16 Monaten alter hannoverschen Schweißhund. Der fragte, nachdem wir das andere geborgen hatten und wir zur nächsten Nuche gefahren sind, ob er mit seinem kleinen Hund da mal einfach mal hingehen könnte, damit der kleine Hund mal was erlebt. Mittags ruft mich der Förster an und sagt: Björn, wir haben das dritte Stück gefunden. Ich sage: Nee, wer? Ne, sofort. Ja, der 16 Monate alte Schweißhund. Was hat dieser kleine Welpe gemacht? Der Hundeführer setzt ihn an auf den anderen Schweißspuren und Schleifspuren. Der kleine Welpe dreht sich um mit 16 Wochen und geht in die andere Richtung. Er ist hinterhergelaufen, schnappt den Welpen wieder. Nein, da muss denn. Das hat er zweimal. Beim dritten Mal hat der Welpe gesagt, jetzt bin ich schneller. Haut dem ab und findet das Kalb dritte Anschluss.
Unglaublich, ja.
Und lag auch nur 70 Meter davon weg.
Mhm. Hammer.
So, ja.
Ja,
das sind so...
Gibt irre Sachen.
Ja.
Auf jeden Fall. Du hast gerade noch was gesagt auf Rewe. Es gibt auch immer noch so das Gerücht, dass man für den professionellen BGS oder HS Hundeführer nicht rufen muss, wenn man ein Reh oder dass sie nicht gerne Rehe nachsuchen.
Nein.
Also nein, ja, nein.
Ach, ich krieg da Gänsehaut. Genau. Da gibt es ja noch, es wird noch dann noch draufgesetzt, es hat eine süße Fährte und solcherlei Geschichten, deswegen sucht man das nicht. Es gibt keine süßen Fährten. Also Rehwild ist einfach das Problem, dass, oder ein Schritt zurück, wir suchen alles nach.
Okay.
Alles.
Das ist schon
wichtig. Ich habe Hunde nachgesucht, ich suche Füchse nach mit meinen alten Hunden, das mache ich nicht gerade mit dem Junghund. Ich suche jede Wildart, ich habe Rinder nachgesucht, wir suchen alles nach. So, weil es kann keine Kreatur, was dazu ist, drauf geschossen wird, und wenn kein anderer Hund, jetzt kein Vorstehhund eben dafür da ist, dann, oder Tierhund, dann suche ich auch einen Fuchs nach. Punkt. Mhm. Das hat man aber nur die geringste Erfolgsquote, weil der Fuchs, wenn er noch lebt, schafft es, im Bau irgendwo einzuschliefen, und keiner holt leider den Bagger dafür. Mhm. So, das ist beim Rehwild genauso. Rehwild lebt überall. Wir reden jetzt nicht von den Alpen über, weiß ich nicht, 1800 Meter hinaus oder irgendwas. Mhm. Aber ist überall präsent und hat die höchste Verleitung und sind die schwierigsten Nachsuchen, die es gibt.
Weil?
Weil Rehwild lebt territorial. Jene Habitat, weibliche Stücke 15 Hektar, männliche Stücke auf 30 Hektar. Wir reden jetzt nicht vom MacPom, wenn ein Weizenschlag schon 30 Hektar hat, dann sind die Einstände natürlich größer. Mhm. Aber jetzt, wenn du eben wechselreiche Strukturgelände hast, dann hat die meist 15, vielleicht 20 Hektar. Aber es spielt sich immer zwischen 15 und 30 Hektar ab. Mhm. Was sind 15 Hektar? 387 Meter mal 387 Meter. Mhm. 548 Meter mal 548 Meter sind 30 Hektar. Das Reh hat die Eigenart, und das machen leider sehr viele falsch, das ist das Erste, es sucht jeder nach. Tut ja nicht weh. Ich sage mal so als Beispiel, wenn eine 120 Kilo Kalle in Schilf reinläuft oder in Raps, dann rufen sie Björn sofort an. Björn, kannst du mal kommen? Das Kitz versuchen wir erstmal selbst. Umgekehrt müssen sie es eigentlich machen. So, Rehwild tut sich immer, immer, immer nach 50 bis 250 Meter nieder. Ob es nun 300 sind oder 49 Meter, ist jetzt egal. Aber es tut sich auch selbst der Bock in der Blattzeit, wenn der beschossen wird, tut sich nieder. Dass der natürlich nach 2 Sekunden wieder aufsteht, weil er seinen Trieb hat und sagt, mir egal, ob ich nur 3 Beine habe oder eine halbe Lunge mir fehlt, ich will weiter, so lange wie ich kann. Aber er tut sich nieder. Und wenn es jetzt nur gerade nicht in der Blattzeit ist, verbleibt es in dem Wundbett. So, und dann wird es aufgemüdet, weil man entweder selber mit der Taschenlampe so weit hinterher geht und guckt, oh, ja, Schweiß, oder man einen jungen Hund nimmt. Oder einen Hund nimmt, und dann wird es aufgemüdet. Wenn der Hund dann aber dann nicht sofort geschnallt wird und es zu Ende bringt, dann macht das Reh nämlich Folgendes. Es macht an Verleitungen zu legen, bewusst. Weil es aus seinem Territorium nicht rausgeht, sondern nur, wenn es Druck bekommt. Das heißt, es läuft 100 Meter weiter, macht einen Zirkel, 50 Meter macht wieder einen Zirkel und tut sich dann nieder und beobachtet. Dann kommst du als Hundeführer, arbeitest den ersten Zirkel, diesen zweiten. In der Zeit steht das Stück wieder auf, weil sich mitbekommen hat, wieder ein Zirkel, Zirkel. Dieses ganze Areal von 15, 30 Hektar besteht irgendwann nur aus Zirkeln und Wiedergängen. Und jeder Superhund kommt irgendwann nicht mehr vor und nicht mehr zurück. So, das Stück ist verloren, weil du es nicht mehr drankommst. Von der Verletzung her würdest du es bekommen. Und das ist das, was leider falsch gemacht wird. Und du hast eben die höchste Fehlerquote dabei. Und kein Schweißhundeführer möchte sich mit der Fehlerquote rühmen, weil Herr Bonnekessen, wie viel Nachsuchen machen Sie denn? Ja, 200. Erfolgsquote, ja, 180 Stück kriege ich im Stück. Eberwin, wie viel Nachsuchen machen Sie? Ja, 200. Wie viel kriegen Sie denn? Ja, 20 Stück. Wen rufen Sie an? Bonnekessen. Eberwin nicht mehr. Und das ist beim Rehwild die Situation. Und weil es die höchste Verleitung gibt, Rotwildgebiete, weißt du selber und du wahrscheinlich noch besser als ich natürlich, wo sind heute noch die Kerngebiete, wo ist Rotwild noch da? Und dann ist die Dichte nicht mehr so da. Mhm. Und wenn du natürlich einen Brumpfthirsch suchst, der in der, vielleicht oder in der Feiste noch 180, 250 Kilo wiegt, und beim Brumpfthirsch brauchst du manchmal gar keinen Hund, wenn du nah genug rankommst, kannst du mit der hohen Nase hinterhergehen. Mhm. Aber den kriegst, dann bist du der Held. Und dass der aber noch eine Bodenverwundung hat, ist auch viel einfacher für den Hund. Bitte jetzt, wenn es einer hört nachher und die dann dir zuhören, ja, natürlich machen die auch Wiedergänge. Da gibt es auch immer Ausnahmen. Aber von der Sache her, vom Grundprinzip her, sind Rehwild die schwersten Nachsuchen, hat die höchste Fehlerquote und damit möchte sich keiner rühmen. Halt. Und du brauchst wildscharfe Hunde, die wirklich hetzen und dann runterziehen. Weil wenn das sich 2-3 Mal auch entweichen konnte und dann macht Wiedergänge, so werden ja die bei den Drückjagden erstmal beobachtet, warum werden die Rehe oder schaffen es die Hunde, die Stöbehunde abzuschütteln? die schaffen es nicht, wenn ein Vorstehhund hinterher ist und du hast dann irgendwo Gatterzäune, das verfängt sie. Aber ansonsten schafft es auch kein Vorstehhund, selbst im Wald nicht ein gesundes Stück Rehwild zu kriegen. Mhm. Rotwild sieht schon mal anders aus, wird müde. Rehwild wird auch müde, das führt hier zu weit. Anderes Podcast vielleicht mal wieder. Aber es sind die schwierigsten Nachsuchen, ganz einfach. Und dieses Verhalten halt, dieses Fluchtverhalten.
Mhm. Bei deinen Nachsuchen fragst du Kaliber Geschoss ab? Also
Ja. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht ins Fettnäpfchen trete. Kein Hersteller
nenne. Hast du Tendenzen?
Ja, aber die Tendenz, man muss natürlich auch ehrlich sein, dass das meistgeführte Kaliber ist das Kaliber 308. Mhm. Und damit gibt es auch die meisten Nachsuchen. Klar, wenn es jeder schießt, dann wird keiner, wenn ich nie eine Nachsuchung mit 8x57 habe, was keiner mehr jagt, wenn nur 308 verwendet wird. Ist so. Aber ich bitte da immer nur, ich kann die Empfehlung aussprechen, also die Erfahrung haben wir auch, wenn man sich auch mit Kollegen unterhält, man tauscht sich auch mal aus oder holt sich auch mal Rat, sagt, Mensch, du, ich verstehe die Situation nicht, hast du das schon mal erlebt, kannst du mir helfen? Wenn das Stück gerade stärker ist oder auch gerade in der Brunft, in der Paarungszeit ist, habe ich das Gefühl, dass die 308, wenn der Schuss nicht da sitzt, wo er hin soll, an die Grenze kommt, weil die sehr viel Energie verliert. Also wenn du auch manchen Hersteller anguckst, die E0, E100, alles tippitoppi, aber ab E150, 200 fällt die ganz schnell ab. Und dann gibt es jetzt auch einen Hersteller, der jetzt schon Gott sei Dank reagiert hat, das sage ich jetzt aber nicht den Namen, die hatten auch so ein bestimmtes Kaliber, wenn das mir bekannt gegeben wurde, gingen mir immer die Nackenhaare hoch, wenn das Schwarzwild gerade 60, 70 Kilo hatte oder das Rotwild alt die Hirsche waren, dachte ich, oh Gott, das wird schwierig und wahrscheinlich kriegen wir es noch nicht mehr. Also ja, da gibt es Tendenzen, also ich bitte da drauf, guckt auf gutes Geschossgewicht, weniger ist dort nicht mehr oder besser, sondern umgekehrt. Und da gibt es bei mir auch eigene Schulungen zu, halt eben, also da immer gut, dass auch die am besten E200 auch noch deutlich über 2000 Joule liegt, damit die Energie wirklich, wenn das Geschoss mal da nicht sitzt, wo es sitzen soll, dann noch genügend Energie hat, um dann noch irgendwelche Gefäße, irgendetwas noch bitte in Mitleidenschaft zu ziehen, damit man das Stück dann bekommen kann.
Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass ja dann oftmals auch aus einem kurzen Lauf geschossen wird und dann natürlich eine ganz, also die Angaben auf der Packung beziehen sich ja auf einen 60 Zentimeter Lauf und nicht auf ein, was ich zum Beispiel selber ja auch habe, so ein, was ist das, 42 Zentimeter.
Also ach, gehst
so
du jagen?
Ab und zu.
Ja. genau richtig, Ralf, was du ansprichst. Das ist aber auch dann so ein Thema für sich. Da gibt es ja die ganzen Tests auch auf Glycerineseife zu schießen, auf Gelatineblocks zu schießen. Das Thema bleifrei oder bleireduziert. Niedersachsen ist jetzt nur noch bleifrei, jetzt wo wir uns heute ja hier gerade und halt in Niedersachsen gibt es nur noch bleifrei halt eben. Da ist es halt eben so, dass man, und das kritisiere ich leider an der ganzen Geschichte, kann aber keiner was zu, kann man auch nicht ändern. Ihr könnt alle diese ganzen super Tests und Zahlen, Daten, Fakten von diesen Tabellen ablesen, aber letztendlich entscheidet, was draußen in der Natur passiert. Also ihr müsst zu eurem Lauf oder man muss zu seinem Lauf das entsprechende Geschoss finden. Kaliber ist festgelegt, aber das entsprechende Geschoss. Und da kann es sein, dass ich einen Hersteller, wo ich jahrelang drauf geflucht habe, sage, bloß nicht, lasst mich weg mit dieser Sache, geht plötzlich zu dieser Lauflänge mit diesem Geschoss genau das Richtige ist und das muss man ausprobieren. Und was ich kritisiere ist, du kannst es nur in lebender Kreatur ausprobieren. Nicht Postmortem, nicht Glycerineseife, Gelatine. Auch wenn die Forensik mir jetzt im Vortrag hält, ja, wir kommen mal so dem nah. Auf einen pulsierenden Körper zu schießen, ist was anderes, als auf einen toten Körper zu schießen. Postmortem oder eben auf einen imitierten Körper. Wodurch können wir, oder nicht umsonst kann man dann ja feststellen, ob der Schuss postmortem angetragen wurde oder lebendig. Also ne, früher falsche Hirsch geschossen, das hat man schnell gemacht, der Hirsch war verendet und man schnell auf den Lauf geschossen, war altkrank. Jeder Forensiker konnte sehen, keine Einblutung, also nachdem der Kreislauf stillstand, wurde nochmal drauf geschossen. So, und das muss man ausprobieren. Wenn die Kugel sitzt, sitzt sie, aber wenn sie nicht sitzt. Das Extremste, was ich jetzt gerade letztes Jahr erlebt habe, war dieses Kaliber, eben, was du eben gesagt hast, ich wiederhole es jetzt mal nicht, aber auf die Blattschaufel aufgetroffen, etwas sich in der Distanz verschätzt, auf der Blattschaufel 90 Grad Abwinklung erfahren, hat nur die Blattschaufel Grete durchschlagen, also das Kaliber 308, durchschlagen, vorne am Stich raus, nichts verletzt, nur die Blattschaufel Grete durchtrennt, keine Arterie, kein Knochen war da kaputt, nur diese Grete. War über insgesamt 16 Kilometer, bis wir diesen Hörstein erlösen konnten. Halt. Wir waren gespannt Nummer 4 und waren dann über 6 Kilometer freie Suche halt eben. Riemenarbeit habe ich jetzt ja auch gelernt, ist ja nicht mehr, und, aber 10 Kilometer hat es bis der Hörstein letztendlich. Warum haben wir ihn gekriegt? Weil der Pansen übersäuert war, nach der ganzen Gestreck, weil der Hund nicht locker gelassen hat, der war kaputt, hat sich dann gestellt und der Förster, der Gott sei Dank sagt, Björn, ich bin am Hirsch, was soll ich tun? Ich sage, schießen, ich kann nicht mehr, weil ich das alles laufen musste im Bergenland. So haben wir den dann bekommen. Halt.
Super. Das war eine Menge Informationen. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, was wünschst du dir vom Jäger? Also die zuhören und in die Situation kommen, dass sie ja, dass das Stück weg ist und nicht wissen, was wünschst du dir? Wie sollen sie sich verhalten? Was sollen sie tun? In Kürze.
Die Wunschliste ist lang. Ich wünsche mir, dass sich keiner schämt, das zuzugeben, weil es passiert, und wirklich Hilfe zu suchen. Ich habe, auch wenn man erst seinen eigenen Hund nimmt, aber wenn man weiß, das ist eine Grenze, dass man sich dann einen anruft, der wirklich sagt, hier, es geht um die Sache, es geht um die Kreatur, ich brauche da noch einen, der nochmal drüber guckt und dann ehrlich ist und ehrlich eben auch dem Schützen alles sagt und genauso möglich sagt, wie er es empfunden hat und wahrgenommen hat. Auch die Gewichtsangabe. Auch wenn man nicht gut im Schätzen ist, weil man vielleicht da noch nicht die Erfahrung hat, aber auch das zählt. Ist ganz wichtig. Weil, wenn man mir sagt, ich habe auf 60, 80 Kilo Stück geschossen und dann steht vor mir 10 Kilo nur auf, dann habe ich meist nur ein kleines Zeitfenster zu reagieren. Ich habe aber nicht reagiert, weil ich sage, der hat ja 60, 80 Kilo gesagt, dann läuft so ein Frosch weg. Umgekehrt, ich habe auf 20 Kilo geschossen und es steht 80 Kilo auf, aber es war immer das Kranke und ich habe dann nicht geschossen, wäre die einzige Chance gewesen. Also bitte wirklich, scheut euch nicht oder scheuen Sie sich nicht da, also das wünsche ich mir von denen, diese Ehrlichkeit. Und das eigentlich durch die Bank weg. Auf welche Kreatur, egal, auch wenn es jetzt auch nur um Nachsuchen geht, aber nicht nur um Sachen nachsuchen. Ich fände es ganz toll, wenn wir Jäger mehr miteinander reden würden, anstatt übereinander. Ich gebe mal das Beispiel aus Frankreich so wieder. Die kloppen sich in der Kneipe, die Jäger, aber gehen sie raus, sind sie eine Einheit. Und dazu gehört eben auch diese Ehrlichkeit, um bei den Nachsuchen erst recht halt eben zu sagen, ich rufe da an und lasse rüber gucken. Und auch wenn es nur eine Kontrolle ist, auch wenn man nichts findet, die gefährlichsten Anschlüsse sind die, wo man nichts findet. Einfach sagen, hier, da kommt einer her, der mit einem brauchbaren Hund rüber guckt. Und dann haben wir schon viel gewonnen.
Also ehrlich wird am längsten.
In diesem Fall ist das wirklich so. Und wenn es dann Erfahrungen gibt, wo man dann sagt, ja, aber ich habe und kriege dann jedes Mal, werde ich angeschnauzt und irgendwas, dann sage ich es mittlerweile, dann rufen Sie mich bitte direkt an. Der Ralf gibt euch dann die Nummer raus, dann ruft mich direkt an, dann helfen wir euch. Wir finden einen, der euch dann hilft oder Ihnen dann hilft auf jeden Fall.
Super. Ich danke dir herzlich für deine Zeit und für die Ausführungen. Ich höre dir immer sehr gerne zu. Ist immer spannend. Mitlaufen ist auch spannend. Auch wenn ich nicht lange
Wird mal wieder Zeit,
mitkomme.
Ralf. Sehr gerne.
Alles klar. Sie, liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Freude, haben ein bisschen was mitgenommen. Die ein oder anderen Fakten oder die eine oder andere Geschichte. Ich denke mal, es war auf jeden Fall eine gute Stunde Unterhaltung. Und ja, ich freue mich, wenn Sie im nächsten Monat wieder dabei sind hier beim Halali Podcast und sage bis dahin alles Gute, guten Anblick und Weibmannsheil.
Weidmann teilt und vielen Dank, dass ich die Gelegenheit bekommen habe.
Sehr gerne.
Das war Ihr Halali Podcast. Wenn Sie wollen, hören Sie uns schon in 4 Wochen wieder hier und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Weitere Informationen bekommen Sie auch im Netz unter halali-magazin.de.